herzlich willkommen zur 889. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind auf diesem wunderbaren Golfplatz und beobachten gleich viele gute Golfer beim Abschlag. Mit mir hier unser Caddy, das ist Robert Krüger.
Hey, you want breadsticks?
Stefan Giesbert hingegen möchte Golf revolutionieren.
Genau, guten Abend. Das war auch ein schräger Vogel.
Ja.
Mann, hab ich eigentlich gesagt, dass wir über Happy Gilmore 2 reden? Ich habe mir wieder nicht zugehört.
Hast du, glaube ich, nicht gesagt, aber ist egal.
Oh Mann, ey.
Wir haben Golffilm geguckt.
Ja.
Auf dein Betreiben hin.
Naja, also Golf.
Naja, schon, da geht es schon viel um Golf. Man muss sehr vielen Abschlägen zugucken.
Das stimmt.
Also schon, Golf kommt schon prominent vor.
Ja. Achso, Christoph ist übrigens nicht da. Er ist aber noch nicht im Urlaub, aber er ist im vorurlaublichen Arbeitsstress.
Ja, genau.
Und entbietet freundliche Grüße. Minus S.
Nee, steht der Kopf
sich auf was anderes.
Ihm steht der Kopf irgendwo und er weiß nicht wo oder so ähnlich.
Genau.
Ja. Deshalb heute nur wir beide.
Genau.
Genau, ist aber in dem Sinne nicht schlimm, weil du hast den Film vorgeschlagen. Das heißt, du musst zusammenfassen.
Richtig.
Da fehlt also jetzt hier niemand in wichtiger Position sozusagen.
Und Christoph hat auch gesagt, dass er keine stark konträre Meinung haben würde. Was hat er gesagt? Weder schrecklich noch weltbewegend.
Genau, und vorschlagen muss wer? Ach, die Gästin der nächsten Woche. Richtig, ja, okay, ja. Dann bin ich ja auch raus, ist ja perfekt.
Ach so, ich dachte, du es wüsstest. Nee, war doch Spaß.
Das, da falle ich nicht drauf rein. Und du bist jetzt mit Zusammenfassen dran. Also Happy Gilmore Teil 2. Worum ging's?
Worum ging's? Wir sind 30 Jahre nach dem großen Golftriumph von Happy Gilmore und Happy Gilmore ist ein gebrochener Mann. Er hat tragisch seine Frau verloren.
Ja.
Es ist eine traurige Szene, aber sie ist leider zu lustig. Deswegen müssen wir da beide lachen. Ja, irgendwie ist er Alkoholiker, er lebt in Armut, arbeitet im Supermarkt und ja, das Leben meint es nicht gut mit ihm. Er hat 5 Kinder, 4 Jungs, eine Tochter und seine Tochter hat einen Platz an einer Pariser Ballettschule bekommen und ja, er muss jetzt das Schulgeld für sie auftreiben und
geschmeidige
300.000 oder so.
300.000 Dollar.
Genau.
Oder 75.000 pro Semester.
Genau, die einzige Chance, die er hat, schnell Geld zu verdienen, wie man auch schon im ersten Film gesehen hat, ist Golf zu spielen. Und so geht er dann wieder auf den Golfplatz zurück. Und da taucht dann sein alter Erzfeind auf und alle Golfer aus dem ersten Teil und
genau, und es gibt ein Konkurrenzunternehmen zum traditionellen Golf, nämlich einen, der so ein, wie würde man das nennen, Action- oder Adventure-Golf oder so, jemand, der eine neue Art Golf etablieren will und der wird dann der Villain in diesem Film, weil der natürlich das traditionelle Golf quasi zugrunde richten will. Ja, und dann muss Happy Gilmore da wieder so seinen lustigen Abschlag mit Anlauf machen, wie wir den auch schon aus dem ersten Teil kennen. Mit den dazugehörigen Schuhen.
Du hast den ersten gesehen?
Ich habe den ersten mal gesehen. Ich muss den auch noch bei Letterboxd eintragen, aber ich werde ihm keine Punkte geben, weil ich mich kaum noch an diesen Film erinnern kann. Aber, und da kommen wir schon zum ersten Punkt hier, Happy Gilmore 2 ist ja einfach voll von Rückblenden und Ausschnitten aus dem ersten Film. Ich habe einfach wahnsinnig viel Material aus diesem ersten Film rausgeschnitten und hier wieder reingeballert. Und da habe ich halt einfach auch ganz viel wiedererkannt und dachte so, ja, das habe ich ziemlich sicher gesehen. Aber ich hätte das nicht vorher beschwören können, dass ich das gesehen habe. Muss wohl auch irgendwie mal so in den 90ern oder frühen 2000ern gewesen sein.
Siehst du mal, ich habe ihn nämlich die Woche gesehen.
Ach, du hast es extra nochmal
quasi in Vorbereitung
nachgeholt?
Ich glaube, ich hatte ihn damals nicht gesehen.
Okay.
Weiß ich nicht, 98 oder wann das war, aber ich habe mich beim Schauen krass zurückversetzt gefühlt. So die Musik, die Bildsprache, das Pacing, die Leute, wie alt sie waren, die ja quasi, also ich fühlte mich dann auch wieder viel jünger. So. ja. Ich hab beim Power-Kind-Helden zum Christoph gesagt, ach, ich hätte fast nach dem Film meinen Ex angerufen, um mir davon zu erzählen. Und dann ist mir aufgefallen, ach, du bist ja gar nicht mehr mit der zusammen. Also seit über 20 Jahren nicht. Oh Gott.
Da hätte sie sich sicher gefreut. So, was ruft der denn jetzt an?
Was willst du denn?
Ich war gerade im Kino. Über Adam Sandler reden.
Was? Ach nee, es ist, ja. Die habe ich neulich erst wieder getroffen, irgendwie. Ihre Tochter und meine sind mit dem gleichen Mädchen befreundet und haben sich da auf einer Geburtstagsparty mal getroffen. Und da haben wir uns dann auch getroffen beim Abbauen, was irgendwie auch lustig war. Also,
war ja, jetzt wenn das nicht alles noch lustig ist, dann ist ja auch okay.
Ja, nee. Wie gesagt, ist 20 Jahre her. Also.
Ja, das kann ja so und so laufen. Das ist ja, weiß ja. man ja mal nicht.
Ja, weißt du denn mal so. So wie du mich kennst, denke ich, weißt du, dass ich da nicht sehr nachtragend bin.
Ja gut, sie könnte ja auch total ver... Also es könnte ja auch
sie eine andere Sie verlassen raus. Damals.
Ach so, siehst du? Okay, das, da wollten wir jetzt eigentlich gar nicht hin. Wir müssen jetzt irgendwie zum Happy Gilmore zurückkommen. Ja. Was der Happy mit Vornamen heißt, macht mich ja auch irgendwie fertig.
Das ist, also wer nennt denn sein Kind Happy?
Weiß ich auch nicht.
Aber ja.
Gut, also wir haben jetzt also hier einen Alkoholiker und wir haben seinen alten Widersacher, Shooter McGavin, im Irrenhaus. Und
wie der, ich will es jetzt gar nicht verraten, aber wie der dann in den Film integriert wird, also wie die aufeinandertreffen und wie diese Szene ausgeht und wie es dann weitergeht, finde ich grandios.
Ja, fand ich also, auch.
Vor allen Dingen, ich war sicher, es geht anders weiter, also wie es halt klar angelegt ist irgendwie.
Ja.
Und sie drehen's und sie machen's anders und es ist so klug und es ist so erwachsen und wow.
Das und sie täuschen es vorher einmal an, weil es gibt ja so ein Parole-Hearing und da ahnt man ja auch im Grunde, wo man sich so denkt, ja, alles klar, jetzt weiß ich genau, wie das geht. Und das, auch das unterwandern sie, diese Erwartung, indem dieses Hearing auch nicht so ausgeht, wie man zuerst denkt.
Ja.
Und dann unterwandern sie das später, die nächste Erwartung mit dieser Figur nochmal.
Super. Also das hat mir auch, so fand ich auch clever gut gefallen. Gemacht,
ja.
Ja. Auch generell die ganzen Leute, die sie in dem Film drin haben, das ist einfach zu krass. Also ja, diese Besetzungsliste ist halt einfach krass.
Das stimmt, ja. Vor allen Dingen auch, also Ben Stiller in so einer Nebenrolle von so einem fürchterlichen Alkoholtherapeuten.
Der war ja im ersten auch schon.
Ja, ich weiß. Und dann John Daly, den vielleicht beliebtesten Golfer, der noch aktiv ist, der US-amerikanische also spielt diesen Betrunkenen, der in seiner Garage wohnt.
Ja, auch das so. Oh, Onkel Daly. Im Abspann steht halt irgendwie eine halbe Seite, himself.
Ey, gut, das sind einfach alles irgendwelche Rentner-Golfer.
Golfer oder Moderatoren.
Genau, Fernsehmoderatoren, alles, genau, haben sie alles einfach die Originalleute genommen.
Ja. Post Malone auch als Moderator von dieser
Sendung. Ja, und Eminem spielt irgend so einen Typen, Bad Bunny spielt den Caddy, der irgendwie nur Brot bringen will. Fantastisch auch irgendwie.
Ja.
Ja. Haley Joel Osment als ja, Kontrahenten-Golfer auch. Also war schon irgendwie, der ist gut besetzt. Der Steve Buscemi oder Buscemi, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Einfach so als Nachbarn. So einfach so eine wahllose Nebenrolle. So.
Das habe ich wieder gar nicht mitgekriegt. Das ist ja.
Ja.
Und
Bad Neighbor. Ja. Der ist, glaube ich, nur zweimal zu sehen oder so.
Ja, aber das ist ja eben, wenn da so Stars Leute versammeln, dann ruft er den an, sagt hier, oh, ein Drehtag, dann und dann, da und da, du müsstest das und das machen. Ja. Und das ist ja durchaus was die dann auch machen.
Ja.
Also.
Genau. Wie fanden wir das jetzt? Also ich glaube, man hört schon raus, das hatte positive Aspekte, aber ich bin nicht restlos begeistert. Ich habe irgendwie, also ich fand, am Anfang kam der enorm langsam in Schwung und da fand ich den Humor am Anfang auch ein bisschen
schleppend.
Bisschen und dann auch so ein bisschen vorhersehbar. So dieses, okay, er ist Alkoholiker und ist natürlich sehr lustig, wie er wie er den Alkohol in alle möglichen Gegenstände reinschraubt. Von der Fernbedienung im Auto, wird natürlich seine Golfschläger und alle Kuckucksuhr, alle Gegenstände irgendwo in der Wohnung, in jedem
Desinfektionsmittel. Genau.
Nee, da war einfach nur Desinfektionsmittel drin.
Aha, gotcha.
Pfeffermühle, alles, überall war Alkohol drin. Ist natürlich irgendwie ein tragisches Thema, aber dann lustig verarbeitet. Und muss ich sagen, da fühle ich mich ja persönlich angesprochen bei diesem Thema, weil ich halt mal gegen Schotten Curling gespielt habe und die Schotten dann wirklich in dem Spiel einfach hingingen und ihren Curlingbesen aufgeschraubt haben hinten und daraus Whisky getrunken haben. Und dann wieder mir hingehalten haben, ob ich auch einen will. Und danach wieder zugeschraubt. Und fertig. Insofern habe ich gedacht so, okay, ja, das, ob diese Schotten jetzt konkret alkoholkrank waren oder das einfach nur als Funny Gag so, während sie auf Turniere fahren. Ich meine, auf Turnieren haben wir auch immer mehr getrunken als im Alltag. Dann, ja, das sei mal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall, in dem Augenblick dachte ich so, ja, das gibt's aber auch in echt. So, ob es jetzt Alkoholiker gibt, die das in ihre Kuckucksuhren einbauen, ich glaube das vielleicht nicht, aber dass Sportler in ihre Sportgeräte Alkohol verstecken, das habe ich selbst erlebt.
Ja, es war ja auch eine ganze Zeit lang Doping, oder also ist immer noch ein Dopingmittel.
Alkohol?
Ja.
Ja, klar, es macht dich risikobereiter, ne? Von genau. Daher. Ja.
Und je nachdem, was du gerade machst, kann es dir ja natürlich helfen.
Ja, bis zu dem Punkt, wo es dir dann das Genick bricht. Aber ja, genau, das kann, wenn du das schaffst, zufällig davor zu bleiben, dann ist möglicherweise ein Vorteil.
Ja, genau. Ja, also dieses mit dem, wie mit Alkohol umgegangen wird.
Es wird schon auch gezeigt mit dem Rückfall, dass das alles nicht lustig ist. Also das sieht man schon auch.
Ja, wobei ich fand jetzt nicht, dass es so als Rückfall gezeigt wird. Also wir reden hier über eine Komödie und ja, mein Gott. Aber ja, Alkohol ist ja, ich möchte jetzt nicht sagen berufsbedingt, aber hobbybedingt für uns durchaus ein Thema. Und ja, da ist, also ich find's schwierig, wie locker da drüber hinweggegangen wurde, muss ich sagen.
Er ist, wird im Endeffekt, ist es zu einfach, wie er davon wegkommt, ne? Das muss man vielleicht sagen.
Naja, er kommt beim ersten Mal locker weg, dann trinkt er nochmal und dann ist es halt gar kein Thema. Und eigentlich. Ja.
Genau. Aber ich glaube, es hätte auch nicht reingepasst, da jetzt so eine harte Entzugsgeschichte noch reinzuschrauben.
Nee, aber sie hätten das andere halt einfach weglassen können. Also es hat der Geschichte nichts gebracht.
Weiß ich nicht. Gut, egal. Jedenfalls, ich fand, der kam anfangs humormäßig mit so ein paar Schmunzlern daher, hat mich aber anfangs überhaupt nicht richtig gekriegt. Da war ich so ein bisschen, da saß ich auf meinem Sofa und dachte, okay, das wäre vielleicht, wenn ich den ersten Präsenter hätte, dann könnte das möglicherweise besser funktionieren.
Funktioniert jetzt, besser, kann ich dir sagen, habe ich getestet. Ja,
genau. Oder wenn ich mit euch und 200 anderen in der Sneak gesessen hätte, hätte das mit Sicherheit besser funktioniert. Generell, wenn ich im Kino gewesen wäre oder mit Freunden oder mit mehreren anderen Leuten, meinetwegen auch auf dem Sofa, dann ist immer einer dabei, der den Witz lustig findet und wenn der dann lacht, dann lacht man dann auch eher mal mit. So saß ich da alleine von 0.40 Uhr bis 2 Uhr irgendwas.
Ach je, warum das denn schon und, wieder?
Na, weil das sich so ergeben hat. Und hab gelegentlich gekichert. Aber das wurde dann mehr zum Ende des Films.
Ich muss auch sagen, ich habe hinten raus öfter laut gelacht hier in meinem Homeoffice.
Ja, es gab dann so Szenen, die kamen entweder unerwartet oder die waren so doof oder teilweise so gut, kurz mal für so einen Moment. Es waren oft so kleine Sachen, die das dann doch geschafft haben, dass ich dann doch wirklich, so dass man es auch von außen hätte wahrnehmen können, gelacht habe. Genau. Und das muss man ja auch dann zur Kenntnis nehmen, dass das gegen Ende besser funktioniert hat.
Ja, also ging mir auch so. Am Anfang war es so ein bisschen, Slow Start, aber wenn du halt eine Rolle hast, die alkoholkrank ist und der es nicht gut geht, da ist natürlich dann schwierig, großartige Gags direkt reinzuschreiben. Aber als er sich dann umdreht, gibt er dann schon ganz gut Gas. Also ich mochte es. Ja, mir hat er hinten raus dann auch viel Spaß gemacht. Und in Kombination mit dem davor war das auch wieder so ein schöner, ja, wieder in dieser Welt eintauchen, 30 Jahre später.
Ich würde sagen, der Film hat die Menge an Flashbacks, das hat es nicht gebraucht in dem Sinne, also beziehungsweise es pumpt den Film halt auf mit altem Material und macht ihn halt unnötig länger. Ich glaube, das ist vielleicht, haben sie gedacht, dass das nötig ist, weil jetzt vielleicht ganz viele Leute wie ich den ersten zwar vielleicht gesehen haben, aber ihn überhaupt nicht mehr präsent haben, aber müssen es dann Originalszenen aus dem alten Film sein und dauernd irgendwie in die Flashbacks gehen, dauernd sind so, also das finde ich irgendwie so ein bisschen lazy von der Art, wie es gemacht ist. Ja. So, das nicht irgendwie zu erzählen oder irgendwie aus Figuren dafür zu haben, die das irgendwie machen oder es wenigstens im Film auf einem Fernseher oder so stattfinden lassen, dass irgendeiner nochmal so eine Szene von damals nochmal guckt oder so ein Fernsehmoderator das irgendwie zeigt in seiner Sendung oder so, sondern dass einfach dieser Film ständig wieder in so
Schnitt
zurück. Alte Szene, Schnitt zurück und dann gucken wir nochmal ein Stück vom alten Film und dann denkst du so, hä, warum so oft? Ja. Ein, zwei Mal, okay, aber ja, das fand ich filmerisch eigentlich irgendwie seltsam gemacht und ein bisschen faul. Klar, es natürlich hilft's, logisch, wenn den alten nicht. Ich hatte vorher so ein Everything You Need to Know Video geguckt, weil ich ja nicht wusste, dass das gar nicht nötig sein würde, dass man einfach alles gezeigt kriegt. Ja, das habe ich mir schon nochmal angeguckt und auch da war ich mir dann schon sicher, okay, ich habe den gesehen. Da war einfach so viel Bekanntes dabei, dass ich da das auch nur aufgefrischt bekommen habe. Und gut, kannst du jetzt auch argumentieren, deshalb habe ich die Rückblickvideos dann auch wiederum eher weniger gebraucht, weil ich ja alles wusste, was ich wissen muss. Aber trotzdem, ich finde es einfach eigenartig. Man muss nicht ein Sequel vollschneiden mit Videoschnipseln aus dem ersten. So irgendwie, guck mal hier, was wir gucken nochmal alle geilen Szenen aus dem ersten Teil. So.
Ja, das war schon so ein bisschen mühsam.
Sag ich ja. Mal. Aber ja, wie war das bei Kermit, der 3-Lacher-Test oder der 10-Lacher-Test, ich weiß nicht mehr, die hatten so eine Frage, ob sie mehr als so oft gelacht haben. Ich komme gerade nicht mehr auf die Zahl. Wenn es 3 oder 5 waren, dann hat er den bestanden.
Also ja, auf jeden Fall. Und ja. Ich finde immer, wenn man alleine da sitzt und zum Lachen gebracht wird, das ist schon was Besonderes. Also du schaffst es nicht oft. Also mir geht es jedenfalls so.
Ja. Auch wenn es dann die dummen Dinge wie die Mundgeruchkrankheit von den Bösewichten. So. Völlig absurde Szenen. Dass am Schluss nochmal irgendwie er vergisst, das Elektroauto aufzuladen. Da war vielleicht im Film kurz sauer. Elektroauto-Bashing. Billige Nummer, muss ich sagen.
Ganz billige Nummer. Ja.
Aber immerhin, es ist nicht liegen geblieben. Er hat nur vergessen, es aufzuladen. Ja, dann natürlich Happy End und geht dann schön aus und ist dann irgendwie so ein bisschen versöhnlich und mit seiner Tochter und mit seiner Real-Life-Tochter, mit so einer Szene, die spielt eine andere Rolle. Das ist alles schon irgendwie süß. Aber auf so
ich kenne die ja nicht, aber ich habe es jetzt gehört irgendwo. Der Christoph hat das auch, glaube ich, gesagt.
Der Christoph hat es geschrieben, ja, und im Abspann hast du ja auch irgendwie ganz viel himself und dann halt irgendwelche Musiker und diese ganzen Pro-Golfer und dann Sandler kommt irgendwie auch 4 oder 5 Mal vor.
Ja.
Hat auch die halbe Familie reingebastelt. Genau. Ja, also jetzt für wen ist das was? Natürlich Leute, die den ersten mochten, die sollen das schon gucken, würde ich sagen, oder?
Ja.
Wenn man jetzt den ersten nicht gesehen hat oder vielleicht eine Adam Sandler-Phobie hat oder so, dann verpasst man, glaube ich, nichts, wenn man den skippt. Oder? Wie würdest du das jetzt?
Nee, gar nicht. Ach, das ist doch...
Genau. Und ansonsten, tut nicht weh, man kann ein paar Mal kichern. Was machst du da punktemäßig draus?
Oder was willst du noch? Ich habe auch nichts mehr zu ergänzen. Ich habe doch mehr Spaß als die Freunde von der EMDB. Ich gebe da 7 Punkte.
Wow. Okay, nee, so hoch kann ich nicht rangehen. Der war überm Schnitt, aber auch nicht weit. Ich gebe mal 5,5. Also, der war nicht objektiv gut. Der hat mich ein paar Mal zum Lachen gebracht, aber da ist im Drehbuch einiges im Argen.
Mein schlichtes Gemüt erfreut er da sehr.
Okay.
Ja.
Gut. Dann haben wir das taktisch eingekreist. Und trinken kann man heute jetzt kapitelmarkenmäßig, Droge der Wahl technisch, ja faktisch eigentlich alles, bis hin zu Handdesinfektionsmittel.
Genau, ich habe mir hier ein Fläschchen Sacrotan geholt.
Da macht der Film nicht viele Einschränkungen, möchte ich sagen.
Ja, nee. Also bei mir ist es dann doch sehr langweilig. Ich trinke Wasser, weil wir hatten heute Einschulung bei der Großen. Und irgendwie habe ich schon
so viel gesoffen, dass du nicht mehr kannst.
Nee, gar nichts getrunken, aber der Kopf ist ein bisschen, ja, angeschlagen, sag ich mal. Und
so lange in der Sonne gestanden.
Ach, ja, vielleicht auch das. So, ja, kommen Sie doch nochmal kurz. Die Kinder gehen jetzt in die Klassen und wir zählen noch ein paar Sachen. So, ja, muss das hier in der prallen Sonne sein? Ihr habt da auch mehr für Zeug? Naja. Ja, also.
Ja. Dann seid ihr das
bei mir nur Wasser.
Bei mir gibt's, wir hatten es neulich mal davon, dass man Negroni auch mit anderen Hauptspirituosen machen kann.
Jetzt hast du auch Wodka genommen.
Nein, Smith & Cross habe ich genommen.
Und oh yeah.
Werd mir jetzt mal hier so einen Rum-Negroni machen. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, ob das funktionieren wird, aber ich werde das jetzt einfach mutig testen und gehe einfach mal irgendwie davon aus, dass das funktionieren wird gleich. Ich schütte das jetzt hier mal zusammen nebenher. Du kannst ja schon mal raussuchen, was da als nächstes auf unserer Liste steht. Und dann melde ich mich gleich, wenn ich weiß, ob das geht.
Ich habe keine Ahnung.
Halbdunkel ist das auch immer so eine schwierige Vorgehensweise. Mhm. So, als letztes. Mache ich das jetzt Equal Parts? Oder mache ich das?
Ja, Smith & Cross hat auch eh schon 56% oder so.
Ach so, meinst du? Dass 3CL davon mich eh schon umhauen werden?
Ne, umhauen nicht. So viel, wie du verträgst. Das bringt uns zur nächsten Kapitelmarke, das Papa-Kind-Zelten.
Ah, habe ich auch richtig viel getrunken. Was? Am nächsten Tag war ich sehr tot, aber das hatte, glaube ich, nichts mit dem Alkoholmengen zu tun.
Sich hat es ganz schön vernichtet, ja, genau.
Ich weiß auch nicht warum, ich glaube, es lag eher am Schlafen und an der Hitze.
Ja,
also berichte doch mal vom Papa-Kind-Zelten, was genau, wir da gemacht haben.
Wir haben uns das ja schon vierte Inkarnation sozusagen.
Ja, ich glaube.
Dass wir am Anfang haben, irgendwann Papa-Kind-Zelten zu machen, irgendwie als Vatertagsausflug initial angedacht. Aber im Endeffekt waren wir immer bei einem von uns im Garten und haben da unsere Zelte aufgeschlagen und haben da genächtigt, weil das dann für die Kinder oder zumindest für die kleineren Kinder schon ja sehr aufregend ist, wenn man da im Zelt und draußen übernachtet und vorher noch grillt oder so. Und beim Christoph haben wir immer Feuer gemacht.
Für uns ist das, genau, beim Christoph haben wir immer Feuer gemacht, stimmt. Bei dir jetzt nicht, aber dafür haben wir bei dir Pool gemacht. Das ist halt auf einer anderen Ebene gut.
Das war auch schon ganz gut, ja.
Ja, vor allen Dingen noch mehr Hitze mit Feuer, will ich jetzt gar kein Bedarf gehabt.
Nee, hätte auch nicht. Ja, und irgendwie ist unser Garten noch so geschnitten, dass du das Feuer nicht so richtig von den Zelten wegkriegst.
Und ja, man hätte in der Feuerschale oben auf der Terrasse oder so, aber das ist dann, ja. Dann hast du den Holzrauch dann in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus drin.
Haben wir auch schon probiert, ist auch nicht so toll.
Ja. Wir haben bei uns neulich im Schrebergarten Feuerchen gemacht, das ging, aber ja, ist auch.
Hat man auch zwei Stadtteile weiter gerochen und.
Ja, ich habe das schon öfter hier mal gerochen, dass es hier bei mir in der Wohnung durch irgendein Fenster so ein massiver Buchenholzgeruch oder sowas reinkommt. Und mich dann immer gefragt, wo das herkommt, weil. Also,
und dann hast du deine Frau unten im Garten gesehen.
Nee, die in nächsten Einfamilienhäuser, die irgendwie einen Kamin haben könnten, sind eigentlich immer nicht auf der Seite vom Haus, wo der Geruch stark war. So, dass du dann denkst, so irgendwie in der Richtung ist doch nichts, da ist doch nur Wald. Ja, aber da ist diese Kleingartenanlage und wahrscheinlich sind das einfach die gewesen immer. Und jetzt war ich selber so einer und hab da mal ein Feuerchen gemacht. Ja. Okay, aber zurück zum Papa-Kind-Zelten. Wir haben also bei dir im Garten dieses Jahr unsere Zelte aufgeschlagen. Es sollte ja eigentlich letztes Jahr schon bei dir im Garten stattfinden, aber da hast du ja dein Knie vernichtet und hast dann komplett ausgesetzt, richtig? Das war dann gar nicht dabei.
Ja, gar nicht. Das war irgendwie auch 2 Wochen danach oder so, da hatte ich ja noch die feste Schiene. Da war ich halt gar nicht zu gebrauchen. Also.
Und wir haben dann auch letztes Jahr das Zelten, das eigentliche Zelten ausfallen lassen, weil das Wetter dann auch total im Arsch war. Ich war dann beim Christoph mit meinen Kids und wir haben das quasi so mit nur 2 Papas und 4 Kindern gemacht, statt 3 und 6. Und es war dann im Endeffekt nur, ja, wir sind bei den Pernas zu Besuch und übernachten da, weil das Zelten hat dann auch nicht stattgefunden, wegen es schüttet.
Unwetter, gell? Das war richtig.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwas war nicht so, dass wir Zelte aufbauen wollten. Ja, genau, diesmal hat wieder alles geklappt.
Ja, und ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass ich mit beiden dabei war.
Das kann sein.
Ich glaube, im ersten Jahr war ich nur mit der Großen, weil die Kleine einfach noch zu klein war. Und im zweiten Jahr war ich nur mit der Kleinen, weil die Große auf einem Kindergeburtstag war.
Im dritten Jahr warst du gar nicht und jetzt dann komplett.
Viertes Jahr, ja, genau. Und jetzt war es das erste Mal so, dass unsere Mädels, also bei mir die Große und bei euch beiden jeweils
die Tochter. Auch die Große, genau.
Große, ja gut. Und die haben sich dann, wollten sich zu dritten Zelt teilen. Und da waren wir als erstes so, Mädels, nein, ihr macht doch eh wieder nur Quatsch die halbe Nacht. Und dann haben wir nochmal geredet und so, naja, lassen wir es die machen. Und wenn es schief geht, dann trennen wir sie halt irgendwie. Also ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte fest damit gerechnet, dass jeder von uns einmal in das Zelt reingeht, sagt, Leute, jetzt ist wirklich ruhig, bitte jetzt leise sein, ist jetzt Schluss. Und dann, okay, jetzt kommt alles auseinander und jeder geht in ihr Zelt. Aber die sind ins Bett gegangen. Wir haben die, glaube ich, noch ein oder zweimal ein bisschen was reden hören. Und dann haben die geschlafen, oder?
Ja, alle bis auf meine. Die schläft sowieso schlecht im Moment. Und ich glaube, die hat ein bisschen geschlafen, aber dann ist sie irgendwann wieder wach geworden. Dann ist sie ja irgendwann mal an uns vorbeimarschiert und ist auf Toilette gegangen. Und dann saß sie plötzlich um 3.30 Uhr bei mir auf der Luftmatratze an meinem Fußende, hat mich aber irgendwie nicht geweckt. Ich bin dann irgendwie scheinbar wach geworden durch Unruhe oder ich weiß nicht was. Jedenfalls mache ich irgendwann die Augen auf und denke, wer sitzt denn an meinem Fußende?
Der Nachtmar.
Der Nachtmar. Der Nachtmar ist da, genau. Und dann war das meine Tochter und mein erster Gedanke war, wie lange sitzt du da schon? Mir ist kalt. Die so, ja, kein Wunder.
So, komm ins Bett.
Genau. Ja, aber da lag ja noch mein Sohn nebendran und eigentlich war das ja so gedacht, sie hatte ja eine eigene Luftmatratze und die war aber natürlich in dem Mädelszelt. Und da habe ich gesagt, willst du jetzt zurückgehen oder willst du jetzt hier bleiben? Na, sie will hier bleiben. Okay, dann habe ich da rausgekrabbelt und bin zu dem Mädelszelt rüber und dann habe ich versucht, diese Luftmatratze aus diesem Mädelszelt nachts um 3.30 Uhr irgendwie durch diese Tür rauszufrickeln, ohne sie jetzt einem von den anderen beiden Mädels, die da drin schliefen, durchs Gesicht zu ziehen.
Auch schön.
Das war eine größere Aktion, aber ich habe das irgendwie geschafft und von den anderen beiden Mädels ist, also niemand hat in dieser Nacht irgendein Geräusch gemacht, das so klang, als ob sie aufgewacht sind und am nächsten Tag hat mich auch von den beiden niemand darauf angesprochen, dass ich ihnen irgendwie eine Luftmatratze durchs Gesicht gehämmert hätte oder dass sie wach geworden wären oder irgend sowas. Also ich glaube, ich habe das geschafft. Meine Tochter selbst hat sich nicht an dieser Aktion beteiligt und hat nur im Weg rumgesessen. Und meine Stimmung war möglicherweise auch nicht die beste da um diese Uhrzeit.
Das kann man mir nicht vorstellen.
Aber ja, ich habe sie dann eben rübergeholt, den Schlafsack vor allen Dingen ja auch. Das war ja eigentlich das Entscheidende. Und ja, und dann bei uns im Zelt, wir hatten zum Glück unsere Matte so hingeschoben, dass das nebendran noch Platz war für die theoretische Matte, die da ja eigentlich ursprünglich auch hin sollte. Ich habe diesmal ja auch nicht mein Monster-Riesenzelt aufgebaut, was ich die letzten Male ja immer dabei hatte, wofür ich auch immer sehr viel Witze abbekommen habe, dafür dieses Monster-Zelt, was ich da immer hatte, weil das ist ja eigentlich so ein Tunnelzelt für, ich glaube, offiziell für 6 Personen oder so. Diesmal hatte ich es dabei, aber ich habe irgendwann im Laufe des Jahres in meinem Keller mein altes, so ein normales Iglu-Zelt wieder gefunden und ich wusste nicht mehr, in welchem Zustand das ist. Und es war wahrscheinlich auch seit irgendwas vor 2010, ich würde mal so 2008, 2009 so tippen, vermutlich nicht mehr aufgestellt gewesen. Aber ich habe es einfach mitgenommen und habe gedacht, okay, ich baue das mal auf und wenn irgendwas Entscheidendes fehlt oder kaputt ist oder das Ding völlig vermodert ist oder irgendwas, dann hole ich das Große aus dem Auto und baue das auf. Aber nee, hat funktioniert, stand dann da, sah gut aus und hat problemlos, auch wenn es schon so alt ist, seinen Zweck erfüllt. Und dann dadurch hatte ich diesmal ein etwas übersichtlicheres Zelt.
Ja.
Und genau, da hat sie dann den Rest der Nacht da drin verbracht. Aber ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen und habe dann am nächsten Morgen auf der Terrasse deine Frau getroffen und habe die erstmal genötigt, ihre Pharma-Expertise auszuspielen und mir eine Kopfschmerztablette zu verschaffen, was sie auch gemacht hat.
Ja, du sahst am nächsten Morgen etwas zerstört aus. Und dieses Barbecue-Zelten ist auch irgendwie so das einzige Mal, dass wir uns im Jahr treffen, wo es auch gar keine Cocktails gibt. Na, abgesehen vom Triathlon dieses Jahr. Wir haben ja echt, also wir haben nur Bier oder Bier, was krass, Christoph und ich haben Radler getrunken. Und
ja, deine Frau hat Sardi-Spritz
serviert
im Pool.
Ja.
Und
das war auch schon schön, ja, so da im Pool hängen.
Ja, ich kam an und dann wart ihr da gleich alle am Pool schon oder ihr wart schon drin, weil ich ein bisschen später kam. Und dann bin ich auch mit rein und kaum, dass ich drin bin und mich gerade so an die eiskalte Temperatur
Eis. Im Pool. 26 Grad oder so.
Das war fürchterlich, fürchterlicher Eispool.
Hitze.
Gewöhne.
Ich war eben drin, um mich abzukühlen. Es war einfach nicht kalt genug, um vernünftig abgekühlt zu werden bei so einem heißen Tag heute.
Ja, jedenfalls war ich gerade dabei, mich daran zu gewöhnen und jetzt darüber nachzudenken, die Schultern mal unter Wasser zu stecken.
Ihr müsstet den Bob echt da mal sehen.
Und auf einmal kam deine Frau mit einer Sonnenbrille und einem Sonnenhut und einem Tablett mit vier rosanen Getränken und stellte die hin und dann gab es Sardi-Spritz im Pool. Und fantastisch.
So muss es sein.
Konnte man sich gut angehen lassen.
Ja, ich will nicht sagen, für Christoph und mich war es schon die zweite Runde und für meine Frau. Wir hatten
für
ja
mich schon. War es nur die erste, genau. Schon. Und das für schön fand ich auch dann irgendwann am Abend, so späte Nacht, vielleicht so gegen 23 oder 0 Uhr oder irgendwas, saßen wir da im Dunkeln und haben irgendwie lustigen Starlink-Satelliten beim Vorbeifliegen zugeguckt. Und irgendwie meinte er dann, ja, schade, dass der Sardi leer ist. Was kommt eigentlich in Sardi-Spritz außer Sardi rein? Ja, Prosecco. Ja, ist der Prosecco noch da? Ja, klar. Ja, wieso trinken wir dann keinen Aperol-Spritz? Ach so. Ja, eigentlich eine gute Idee. Rest Prosecco nur mit Aperol vernichtet. Also ja. voll die super Cocktail-Nerds, die sonst alle irgendwie links gerührt in Manhattans und jetzt hier voll als nächstes hätten wir noch Hugo machen sollen.
Genau. Ja, Christoph hat doch diesen Füdelü, so einen ungarischen Aprikosenschnaps in seinem.
War Aprikose, war es nicht Pfirsich?
Ich glaube, es ist Aprikose.
Okay. Ich habe es als Pfirsich in Erinnerung, aber ich habe es auch nicht probiert.
Ja. In sein Getränk gerührt. Ja. Nee, aber es ist halt, also es ist für uns zum einen schön, dass wir uns einfach sehen und weiß nicht, zusammen da im Sommer draußen sitzen. Aber auch für die Kinder ist es halt totales Abenteuer.
Ich finde es auch faszinierend, wie sehr, wenn ich mit meiner Frau in den Garten gehe. Und unsere beiden Kinder sind auch im Garten und müssen sich mit sich selbst beschäftigen, dann ist es für meine Frau und mich wenig Entspannung, weil manchmal finden sie für eine halbe Stunde was, wo sie sich ganz gut beschäftigen und dann fangen sie an, sich zu streiten. Und sobald aber, und ich meine, es ist wahrscheinlich normal und wahrscheinlich bei allen Kindern und Familien so, sobald sie so in so einen größeren Kontext kommen, dass jetzt zum Beispiel deine Kids dazukommen oder dann eben Christophs Kids auch noch dazukommen, dann sind sie zu viert oder zu sechs oder manchmal, selbst wenn man sie nicht vollständig dabei hat, gab ja auch schon Instanzen, wo ich dann nur mit dem Sohn oder nur mit der Tochter gekommen bin oder von der anderen Seite nur Teile dabei waren, dann hat man als Eltern plötzlich Freiraum, weil die beschäftigen sich mit sich selbst und du hast nicht nur eine halbe Stunde, nicht nur eine Stunde, nicht nur zwei Stunden, wo du dich faktisch kaum um die Kinder kümmern musst, weil die einfach beschäftigt sind und sich auch nicht zoffen, nicht in die Haare kriegen, nicht irgendwie garstig werden, sondern einfach friedlich noch irgendwas und noch irgendwas und noch irgendwas spielen und auch keinen richtigen Scheiß anstellen, wo man jetzt irgendwie eingreifen muss oder sagt, was sei mal, habt ihr euch irgendwie das Hirn raus? Was ist denn hier? Warum habt ihr jetzt das da kaputt geklopft?
Mit Zucker in Form von Snacks oder also
ja, genau,
oder sagen wir mal Kohlenhydrat im weitesten Sinne
genau
versorgen, damit die aber nicht hungrig laufen, aber sonst total unproblematisch.
Total unproblematisch cool. Und das ist halt dann immer das total Entspannende, sowohl dann für uns, aber auch für jetzt in dem Fall Theresa und meine Frau, die dann in dem, jetzt gut, deine Frau war anwesend, weil ihr halt da wohnt, so ist es ja mit Theresa, wenn wir bei Christoph waren, auch immer gewesen, aber die daheim gebliebenen Damen haben natürlich auch sturmfreie Bude und können mal auch mal entspannen, dass mal jetzt irgendwie weder die Kinder noch der Ehemann da sind und haben auch Zeit für sich, aber auch wir, die wir da waren, hatten wir Zeit für uns drei.
Ja, das stimmt.
Und die Kids sind auch happy. Das ist immer irgendwie, ist total entspanntes Wochenende. Obwohl man was mit den Kindern unternimmt, hat man auch Zeit ohne die Kinder. Also, wie das klingt, ist total,
ja,
also,
das stimmt.
Ich finde das immer total gut.
Ja.
Weil alle sind irgendwie happy und keiner, auf keinem Rücken wird das ausgebadet sozusagen, sondern es ist so eine Win-Win-Situation für alle.
Ja. Ich hatte mir das vorhin schon überlegt, dass ich das unbedingt als Empfehlung für alle Mamas und Papas da draußen, so ein gemeinsamer Zeltausflug, in welcher Kombination jetzt auch immer, ist echt, auch wenn man so ein Anti-Zelter ist wie ich, zumindest wie ich es lange war, kann ich durchaus empfehlen, dafür einmal vielleicht sich, keine Ahnung, beim Decathlon ein etwas großzügigeres Zelt kaufen, dass man dann nicht so eingepfercht ist. Ich kann ja diese Dunkelzelte total empfehlen. Unsere Kleine hat wieder bis 8 Uhr morgens geschlafen, weil es einfach dunkel war in dem Zelt.
Ich habe da auch durchaus jemanden schnarchen hören. Also.
Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war die Kleine.
Ja, genau. Hat die ein Volumen, meine Herren.
Ja, das muss aber, wenn ich die Tür hier nicht zumachen würde, dann würde es den ganzen Podcast zerstören.
Genau, nee, das war schon echt super. Meine Große hat dann natürlich am längsten geschlafen, weil die hat ja auch in der Nacht am wenigsten
Pause gepennt. Gemacht. Ja.
Ja, genau. Und die war dann morgens irgendwie erst wach geworden, als andere Kinder vor dem Zelt durch das Mückengitter reingeguckt haben. Die schläft wirklich noch. Guck mal. Und irgendwann so ein Auge, noch ein Auge, oh, da stehen Kinder davor, jetzt muss ich aufstehen. Und ich glaube, die hätte noch länger gepennt. Pünktlich zum Abbau kam dann die Sonne über die Hecke und dann haben wir in der brütenden Sonne abgebaut. Ich habe dann irgendwann so beim Zelt zusammenrollen, habe ich so gemerkt, wie so von meiner Stirn über die Nase so Schweißtropfen runterlaufen und in das Zelt tropfen und mit eingerollt werden. Ich dachte so, das ist doch schon wieder vor einer halben Stunde war das hier noch im Schatten und jetzt baue ich das in der brütenden Sonne ab. Aber gut, okay. Musste wohl so sein. Und kurz danach, nachdem wir mit dem Abbau fertig waren, haben wir beschlossen, jetzt gehen wir alle nochmal in den Pool und dann war die Sonne weg.
Ja, stimmt.
Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein.
Das war saulustig. Dann saß man da im Pool und dieser eiskalte Pool, es war dann so.
Eiskalte Pool, genau.
Dass Christoph und ich da saßen, aber nur Kopf rausgeguckt, weil es, wenn man draußen war, außerhalb des Pools, war es einfach viel zu kalt.
Genau.
Wir waren in diesem schönen, warmen Pool und haben uns da erwärmt.
Genau.
Ja, weil wenn dann keine Sonne da ist, ein bisschen Wind und du halt klatschnass bist, schon eher frisch.
Das stimmt.
Ich als alter Sonnenfürchter hatte natürlich auch noch mein UV-Shirt an. Das heißt, du hast am gesamten Körper so ein sowas kleben, was einfach kalt wird. Was auch im Schatten dann total gute Idee war, aber gut.
Ja, nee, war aber wieder sehr, sehr schön. Und auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir hatten ja ursprünglich, wie du es gesagt hast, wir hatten ja ursprünglich mal geplant, das so als Ausflug zu machen. Also als wir die erste Iteration hatten, haben wir ja damals noch wirklich an Vatertag dann Campingplätze angerufen, also vorher für Vatertag sozusagen Campingplätze angerufen. Wir haben uns ja alle ausgelacht damals am Telefon,
ja.
Als wir dann irgendwie eine Woche vorher kamen und gesagt haben, oh, wir würden da gerne mit 3 Zelten irgendwie auf irgendeinem, nein. Und
du jetzt auch noch, genau.
Genau. Und dann haben wir es ja irgendwie dann so aus der Not heraus quasi gesagt, naja, okay, dann machen wir es halt bei Christoph im Garten. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist einfach so gut, weil infrastrukturmäßig so, du musst nicht auf irgendein so ein schäbiges Klo und du
hast vielleicht nicht so weit, dass du über den ganzen Platz rennen musst, um da irgendwo.
Genau.
Und du musst
nirgends vorher musst nirgends Fremdes hinfahren, wo du wirklich so alles mitnehmen musst. Also ein Grill zum Beispiel oder so, ja, klar kann man das alles hintransportieren, aber wenn das bei einem von uns im Haus ist und theoretisch könnten wir es nächstes Jahr bei mir im Schrebergarten machen.
Ja, mega gut.
Dann sind halt so Grundsachen wie ein vernünftiger Kühlschrank und ein Grill und ein Tisch und all diese Dinge so, das ist ja alles da dann, wenn man das bei irgendwem im Garten macht. Klar ist jetzt eine luxuriöse Situation, dass wir in diesem Dreiergespann hier 2 Einfamilienhäuser mit großen Gärten haben und dass ich jetzt seit neuestem auch über einen Garten verfüge, auch wenn es jetzt kein Einfamilienhausgarten ist. Das hat natürlich nicht jeder, klar, das ist mir auch bewusst. Aber in dieser Konstellation, so, da fehlt uns sozusagen nichts. Man könnte jetzt irgendwie sagen, okay, dann fahren wir da 150 Kilometer an die sächsische Schweiz oder in, keine Ahnung, in die Eifel oder irgendwas. Aber die Frage ist, würde das dem irgendwas hinzufügen? Vermutlich nein oder wenig nur. Im Gegenteil, es würde irgendwie was anstrengender machen, weil wir einfach ganz viel mehr Zeug transportieren müssten, um jetzt so, wir grillen dann mal und dann haben wir einen vernünftigen Gasgrill oder irgendwas und haben, ja.
Genau, und du musst auch Spielsachen und sowas für die Kinder, also irgendwas zum genau. Spielen. Bei uns ist ja so, na, dann gehen sie halt irgendwie eine Stunde mal rein und bespielen die das Kinderzimmer von unseren Mädels, da haben die schon genug Spaß. Dein Sohn genau. saß doch auch ewig drin, hat dann noch Playmobil gespielt, oder?
Habe ich gar nicht mitbekommen, zum Beispiel. Aber ja, vermutlich.
Also irgendwas, ja.
Ja. Ja, genau. Und das ist halt das Thema. Also die sind beschäftigt und die sind happy. Was muss ich jetzt da noch oben drauf satteln? Mehr als beschäftigt und happy müssen sie nicht sein. Das ist ja schon der Zustand, der ideal ist.
Ja.
Und von daher völlig unnötig.
Wenn die größer sind, können wir es ja immer nochmal anders machen.
Klar, also, das ist logisch.
Dass man dann vielleicht sogar von Freitag bis Sonntag das mal macht, dass man irgendwie dann wirklich so einen ganzen Tag woanders hat. Weil hier ist halt jetzt so, die kennen sich ja alle bei uns schon aus. Das ist jetzt nicht so, dass die hier ankommen müssen und erstmal was erkunden, sondern die kommen hier an, die waren hier schon alle mehrfach, auch dieses Jahr schon, auch im Sommer schon. Und
ja, aber die sehen sich halt doch auch nur immer mit vielen Wochen Abstand mal.
Ja,
und dadurch ist das,
halt sofort.
Ist das immer besonders genug? Es ist vertraut genug, weil sie sich schon oft gesehen haben, aber es ist trotzdem besonders genug, weil es nicht weil sie sich nicht aus der Schule kennen, weil sie sich nicht in der Schule sehen, weil sie sich nicht jedes Wochenende treffen. Insofern ist es besonders genug, aber gleichzeitig auch vertraut genug, dass es immer funktioniert. Das ist schon echt eine goldene Kombination.
Ja, nee, das ist wirklich sehr gut. Was mir so oft, wir hatten es diesmal von Freitag auf Samstag gemacht, weil irgendwie das dann das einzige Wochenende, wir haben das glaube ich im
Juni. Ich habe Freitag noch gearbeitet, was eine Kackidee war. Also ja, ich ging nicht anders, aber.
Im Juni oder so haben wir das geplant, oder im Mai. Und irgendwie, ja, 15. August oder 15. August.
Wir haben glaube ich vier oder fünf Termine in unsere Kalender geschrieben, oder ich habe vier oder fünf Termine in den Kalender geschrieben mit so Papa-Kind-Zelten, Klammer auf, eventuell Klammer zu, standen die bei mir im Kalender und wir hatten die vereinbart hier in so einem Gespräch vor einer Sneakpot-Aufnahme und dann
hat sie nach und nach gekillt und das war jetzt der letzte übrige.
Genau, hat sie nach und nach gekillt und dann war der letzte übrige, war so ein Freitag auf Samstag Termin.
Und ich muss sagen, das war so gut.
Echt, fandst du gut? Ich fand's scheiße.
Ich hatte den ganzen Samstag das Gefühl, es ist Sonntag.
Ja, das stimmt.
Und dann
das,
ist mir immer wieder eingefallen, so, ey geil, du hast morgen noch einen freien Tag. Das ist ja super.
Ja, das stimmt. Das muss ich zugeben, das war bei mir auch so. Aber der Freitag war Gehetze. Also ich habe zwar Donnerstag schon gepackt, ich habe Donnerstag schon die ganze Zeltscheiße und alles ins Auto geladen. Aber freitags dann irgendwie Arbeit. Ich glaube, ich habe bis 14:30 Uhr, sowas habe ich gearbeitet. Und dann irgendwie Expressverfahren irgendwie diese Kinder startklar kriegen. Und so aus dem Arbeitszimmer raus, direkt in diesen Vollstress, wir müssen los, wir sind zu spät. Das, nee. Also, ja, dieses Jahr zu wenig Urlaubstage übrig, um es anders zu machen.
Ja.
Und ja, auf dem Zeitkonto auch nicht so viel Überstunden, dass ich das jetzt irgendwie anders hätte lösen können. Von daher, es war jetzt der Weg, wie es sein musste und ich war dann ein bisschen später. Von der Freitagsseite gesehen, hätte ich es gerne auf dem Samstag gehabt, aber auf der anderen Seite sehe ich den Vorteil, den du gesagt hast, schon auch.
Du bist da abgekämpft, so, boah, jetzt haben wir das und morgen wieder arbeiten. Ah nee.
Ja, ich kam dann heim
frei.
Und dachte so, ich hau mich jetzt aufs Sofa und die Kinder spielen noch irgendwas und dann stecke ich die ins Bett. Und dann saß meine Frau da so und hatte irgendwie, die meinte so, ja, ihr wart dann weg. Da wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen soll. Und dann hat sie gemeint so, ich würde jetzt auch gern irgendwas noch mit euch machen. Wollen wir nicht essen gehen? Und dann habe ich gesagt so, okay, ja, von mir aus. Und dann habe ich nur so gedacht, aber da muss irgendwas sein, wo man die Kinder wegschicken kann. Also, weißt du, dass die sich selbst beschäftigen können. Und haben uns so einen Biergarten oder beziehungsweise so ein, wir sind dann nach Hanau gefahren, ins Schloss Philippsruh, da ist so ein schickes Schloss in Hanau. Und da ist eine Gastro drin. Und die haben so eine Terrasse unten zum Main hin. Und da kannst du die Kinder so ein bisschen auf der Wiese springen lassen. Da ist zwar nichts, aber da ist halt die Wiese und da laufen Enten rum und Gänse und keine Ahnung was. Und da fahren große Schiffe vorbei und schnelle Jetskis und so ein Zeugs. Und da kannst du die da so ein bisschen rennen lassen und bis das Essen kommt. Und dann pfeifst du sie ran und dann gibt's Essen. Und das hat dann gut funktioniert. Da habe ich dann auch direkt lecker essen, mehr reinge... Wie würde der Jan sagen, reingekerbelt. Dann,
ich glaube, kerbeln ist aber saufen, oder was?
Weiß ich nicht. Fiel mir nur gerade ein. Genau, und das war dann so der Abschluss dieses Tages. Und es war dann auch okay. Also niemand musste mehr kochen und so, und ich habe dann so ein Zanderfilet gefuttert. Ja. Das war nicht verkehrt.
Ja, wir haben uns auch, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube,
hat er was bestellt?
Pizza geholt oder irgend sowas. Ja. Das war auch so, oh ja, nee, jetzt so.
Ja, man hat dann nicht mehr den Bock, jetzt noch irgendwie den dicken Aufriss zu machen, gell? Das muss dann irgendwie.
Ja, genau.
Das Essen muss wer anders zubereiten.
Ja. Und dann, am nächsten Tag haben wir dann die Reste noch gegessen. Habe ich die nochmal gegrillt und also so auf dem Grill quasi warm gemacht. Wir hatten noch irgendwie 2 Maiskolben und noch ein paar Sachen und ich glaube, wir hatten noch einen Flammkuchen.
Flammkuchen auch immer gut.
Den wir noch, ja, mit Tomaten und so belegt. Auch sehr lecker.
Ja. Ich schieb mal noch ein Thema rein, was gerade ganz gut noch im Anschluss passt.
Ja, ja.
Und zwar am nächsten Tag habe ich den Christoph nochmal getroffen.
Okay.
Und dich hätte ich ja beinahe auch nochmal getroffen, aber du hast dich dann dagegen entschieden wegen andere Verpflichtungen oder so. Ja. Jedenfalls sind wir zu Frankfurt gegen Madrid nochmal zum American Football gegangen. Und es war nicht so ganz klar, ob das stattfinden würde. Christoph war nicht so sicher, weil irgendwie...
Also das Spiel war schon klar, dass es stattfinden würde. Aber
das Spiel würde stattfinden, aber ob es für uns stattfinden würde und wir dahin gehen würden, war nicht so ganz klar.
Ja.
Gab dann viel hin und her, aber irgendwie haben wir dann doch noch beschlossen, okay, jetzt Christoph hat dann irgendwie gesagt, ich habe jetzt Karten gekauft und dann habe ich dann auch Karten gekauft. Und waren wir wieder in diesem Family-Block. Da war ich ja vor ein paar Monaten oder Wochen schon mal gegen Ryan Fire mit meinem Sohn. Und hatte ich, glaube ich, auch hier berichtet. Jetzt war das Stadion erheblich voller, weil es auch um mehr ging, denn die Frankfurter Galaxy hatte theoretisch die Möglichkeit, wenn sie das Spiel gewonnen hätte, in die Playoffs einzuziehen. Die brauchte dafür die Hilfe von anderen Teams, die irgendwie, da musste der gegen den verlieren und die mussten gegen die maximal so und so spielen und so, aber das hatte sich alles, alle diese Vorbedingungen fielen so in Wohlfeil in dahin, wo sie aus Galaxy-Sicht hinfallen mussten. Und dann bedingte es jetzt nur noch, wir mussten nur noch Madrid besiegen, um in die Playoffs einzuziehen. Spoiler, hat nicht geklappt leider. Wir sind ziemlich von Madrid überfahren worden. Aber natürlich hat es eine Menge Publikum angezogen. Und insofern dieser friedliche kleine Family-Block, in dem ich beim letzten Mal gegen Ryan Fire mit meinem Sohn war und dann da gemütlich irgendwie, er hat dann Minigolf gespielt und das Ziel waren diese... Wie heißen denn diese Dinger, diese Metallgitter, die an dem Helm unten dran sind, um dein Gesicht und dein Kinn zu schützen? Die haben bestimmt irgendeinen Namen.
Ja, ja.
Diese komischen Dinger, die da vorne dran sind. Gesichtsgitter, genau. Und diese Teile so abmontiert.
Face Mask im Englischen.
Genau, wenn du davon 10 Stück hast und schraubst die von den Helmen ab und schmeißt die auf den Boden, kannst du da prima so Ziele für so Minigolf draus machen. Legst sie einfach so auf den Boden und dann kannst du die irgendwie stapeln oder irgendwas machen oder kannst du Hindernis Parcours für deinen Minigolfball bauen und wir liegen halt einfach 20 davon rum und ein paar Schläger und ein paar Bälle und dann können Kinder da irgendwas tun und du kannst auch was basteln und du kannst Helme aufsetzen und du kannst 1000 Dinge in diesem Family-Block machen. Du kannst natürlich aber auch sitzen und das Spiel gucken oder du kannst dich halt aufteilen und kannst sagen, hier die Kinder spielen da oben und Christoph und ich gucken. Jedenfalls, wir haben das beides gemacht. Am Anfang saßen wir in der Sonne und da haben wir relativ schnell gemerkt, hier wären wir nicht alt. Das war so heftig. Wir saßen auf Beton. Also das heißt, du hast von oben wirst du gegrillt und du hast das Gefühl von unten dieser Beton. Ich sitze da jetzt schon 20 Minuten drauf, der wird nicht kälter. Es fühlt sich an, als sitze ich auf einer Grillplatte einfach. Mhm.
Ja, das
so, ist wie so. Die Hitze geht dir in den Arsch und es hört nicht auf. Es ist wie Sitzheizung auf volle Pulle. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, hier werden wir nicht alt. Jetzt, wir müssen da unter dieses Vordach. Aber natürlich war in dieser Kurve unter dem Vordach dieses bisschen Family-Block, was unterm Vordach war, war wahnsinnig voll. Hm. Aber dann sah der Christoph irgendwie so eine kleine Ecke und meinte, da ist doch genug Platz, da müssten wir doch hinpassen. Vielleicht ist das irgendwie blockiert von irgendjemandem, reserviert und der ist gerade irgendwie auf dem Klo oder so. Und dann haben wir Christoph vorgeschickt und haben gesagt, also du gehst jetzt mal da gucken und dann drängelst du dich da rein und wenn das geht und niemand dich wegprügelt und du dann da sitzt, dann gibst du uns ein Winkzeichen und dann kommen wir rüber. Und dann ist er da hingegangen und wir haben es beobachtet und ich hatte quasi dann alle Kinder und Und dann kam das Winkzeichen und habe ich gesagt, Kinder, auf geht's, wir gehen jetzt darüber. Und die Kinder hatten nicht geguckt, wo er hin ist. Und ich musste aber aus Gründen dessen, dass ich am weitesten auf der falschen Seite saß, musste ich die Kinder vorschicken, die sich dann dauernd rumgedreht haben. So, wo müssen wir hin? Jetzt lauf einfach weiter. Und irgendwie habe ich sie dann, bis ich sie mal überholen konnte.
Wie viel wart ihr da jetzt?
Er hatte ein Kind dabei und ich zwei. Also wir hatten drei Kids und zwei Erwachsene. Genau. Und dann saßen wir im Schatten. Da hat man nicht ganz so gut gesehen, aber dafür saßen wir im Schatten, was ein mega Vorteil war, was dann auch die Laune erheblich länger zu strecken vermochte. Und dann habe ich mich irgendwann mit meinem Sohn so an der Wurstbude angestellt und habe ein bisschen Würstchen und Appelschorle geholt und so, dann zog sich das so ein bisschen. Und so im dritten Quarter hat man gemerkt, die Kinder sind finito, also die sitzen jetzt nicht mehr länger in der Kurve und gucken dieses Spiel. Da war dann aber auch schon absehbar, dass wir das verlieren würden. Da gab es natürlich theoretisch, gibt es immer die Möglichkeit, dass Madrid irgendwie einbrechen würde und wir das irgendwie noch drehen würden. Aber man hat schon gemerkt, so, das läuft irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt zum Christoph, so, den Drive noch zu Ende, weil der kam auch gerade in unsere Richtung. Und theoretisch, wenn es da einen Touchdown gegeben hätte, hätte man den direkt vor unserer Nase gesehen. Den Drive noch zu Ende und egal wie er ausgeht, danach gehe ich mit den Kindern in diesen Spielbereich da oben und klinke mich mal zumindest für eine halbe Stunde aus und lasse die Kinder da oben irgendwas spielen. Habe ich dann auch gemacht, Christoph ist auch mitgekommen, dann haben die Kinder da oben irgendwas geworfen und dann hat sich so eine Dynamik ergeben, dass Christoph und ich so ein bisschen so, der Family-Bereich grenzt halt an eine der Kurven und du kannst halt so zu dem Gitter hingehen und kannst so da runter gucken und noch auf das Spiel gucken und dich rumdrehen, deine Kinder sind hinter dir, spielen irgendwas, guckst wieder aufs Feld, guckst wieder auf die Kinder, immer so hin und her, dass du so beides im Blick hast. Und das ist dann ganz cool, da stand ich da mit Christoph und hab so den Rest vom Spiel von dort geguckt. Manchmal kamen die Kinder, haben zugeschaut, manchmal sind sie wieder irgendwie weggegangen und haben irgendwas Blödsinn dahin gemacht. Kannst auch so Bälle auf so eine Torwand werfen, also Footballs, wie sagt man? Sind das auch Bälle? Naja, ja. Footbälle.
Ja, schon bald.
Werden dann geworfen auf so ein Netz, also wie so bei so einer Torwand fünf so Netzlöcher drin sind, wo du dann durchwerfen kannst. Oder eben dieses Minigolf oder irgendwie, was weiß ich, Seifenblasen, Zeug, Totenteufel. Ja, und dann haben tatsächlich die Kids, und das hätte ich nicht gedacht vorher, vor allen Dingen nicht von meinem kleinen Sohn, der ja auch erst fünf ist und von dem Spiel echt nicht viel versteht, aber ich glaube, diese Party und die Musik und das Gedröhne und das Spektakel ganz cool findet, aber von dem Spiel natürlich ehrlich gesagt nicht so wirklich viel mitbekommt, haben das durchgehalten. Alle vier Quarter, wir haben das Spiel zu Ende gesehen und natürlich leider verloren und das, dann hat er immer gefragt, so haben wir gewonnen? So, nee, wir haben verloren. Da war er ein bisschen traurig, obwohl ihm es natürlich eigentlich rein auf so einer objektiven Ebene total wurscht ist, weil er nichts davon verstanden hat.
Klar.
Aber er war trotzdem traurig, weil wir haben verloren. Und ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt beide heiß sind, da nochmal hinzugehen. Meine Tochter war jetzt zum ersten Mal im Stadion, auch zum ersten Mal überhaupt in dem Stadion. Also die war auch noch nie beim Fußball oder so. Das war jetzt für sie so das erste Mal, dass sie so dieses ganze Choreo und Leute schreien und singen und Musik und Action und Nebel und was weiß der Geier nicht alles. Und die hat schon eher auf so einer intellektuellen Ebene, die hat jetzt, glaube ich, das Spiel nicht so wahnsinnig interessiert, aber auf so einer, ich beobachte hier die Menschen und was es hier für Dynamiken gibt und dann wird gesungen und dann wird gebrüllt und dann wird gejubelt und dann wird gebuht und so und dann immer, Papa, Papa, was passiert? Warum haben die Buh gerufen? Also da war ganz viel so, ich versuche zu verstehen, was hier vor sich geht. Da war sie sehr interessiert dran. Das hat man ihr deutlich angemerkt. Die wird, glaube ich, das ist jetzt meine Einschätzung, kein American Football Fan. Ich glaube, das Spiel ist einfach nicht so ihr Ding. Aber sie fand dieses Zwischenmenschliche so, was hier so auf so einer Ebene von Massendynamik und so abgeht, das fand sie hochinteressant. Da hat man richtig gemerkt, wie sie das alles beobachtet und aufsaugt und ganz viele Fragen stellt. Das fand ich irgendwie auch cool zu sehen.
Okay.
Ja.
Ach, sehr gut.
Genau. Von daher den Sonntag auch noch mit Christoph verbracht und dann aber auch, war dann aber auch gut für dieses Wochenende mit Kinderentertainment.
Ja gut, aber da hast du ja jetzt voll Programm gemacht. Ich war am Sonntag mit den Kindern noch beim Feuerwehrfest hier in Hofheim.
Das war sicher auch gut.
Das war auch mega gut. Die haben so ein riesen, ich glaube 20 Meter langes, aufblasbares Feuerwehrauto, Hüpfburg-mäßiges Ding, wo du einfach auf der einen Seite reinkletterst und auf der anderen Seite wieder rausgerutscht kommst. Das muss ziemlich cool gewesen sein. Da sind sie durchgeturnt. Und ja, dann gab es halt so Stellen, wo du Sachen löschen konntest. Du konntest in alle möglichen Fahrzeuge reinklettern von Krankenwagen und es waren halt überall Leute da, die einem echt alles erklärt haben und auch den Kleinen und auch wenn die Vierjährige irgendwelche Fragen gestellt hat, die nicht so ganz
die schon mit dem Thema, in sich keinen Sinn ergeben.
Ja, genau, die nicht so ganz mit dem Thema zu tun haben oder so, merkst du, ist doch noch weit über ihrem Kopf. Alle waren super nett, super freundlich. Dann bin ich irgendwo in so einem beim Roten Kreuz in so einen Reanimations-Minikurs gelandet, wo ich dann gleich nochmal so eine Puppe drücken durfte. Die Kinder haben sich das nicht getraut. Aber es war halt auch so, die haben so ein bisschen erklärt, was ist da jetzt für so, ja, nee, ja, so haben sie das vielleicht gelernt. Nee, wir machen das jetzt so und das ist jetzt so ein bisschen anders und ja.
Cool.
Das fand ich schon cool.
Wir waren damals mal auf einem Feuerwehrfest, da haben sie so ein Fettbrandlöschen-Vorführung. Gab es sowas auch?
Dafür war ja zu spät. Wir waren an dem Tag schon alle ein bisschen geschafft.
Okay. Aber das fanden die Kinder auch spektakulär, weil der Mann hat dann natürlich so ein...
Erstmal Wasser drauf geschüttet, gell?
Ja, genau, natürlich. Der hatte so ein wie so ein Pfosten oder sowas. Ja, und da hat oben drauf stand dann so eine Schüssel. Also die stand so auf Hüfthöhe ungefähr. Und da drin hat er das Feuer gemacht und da hat er halt mehrere Versuche, das zu löschen, irgendwie gezeigt und natürlich auch die falschen und dann gibt's mega Stichflammen und so. Und wenn du dann da so stehst mit den Kindern, natürlich gab's so eine gewisse Sicherheitszone, die eingehalten werden musste, wo dann hatten sie so ein Flatterband gespannt, wo man stehen durfte. Aber in dem Augenblick, wo die Stichflamme kommt, das merkst du ja im Gesicht. Also du hast ja so diese Hitzestrahlung von so einem Feuer, das kriegst du ja mit und das, wenn die Kinder das zum ersten Mal erleben, dann ist auch so, was passiert denn hier? So ein großes Feuer habe ich noch nie gesehen.
Ja, und ja, vor allem, wenn du es richtig merkst, dass du den Druck.
Ja, genau, das spürst du ja wirklich so. Und da waren sie sehr beeindruckt damals. Deshalb, ich hatte jetzt wenn er zu spät war, schade. Aber ja, das ist cool, wenn sie das erleben.
Also wir haben halt dann dafür, die sind in so einen THW-Truck reingeklettert, ich glaube, als die drin saßen, waren die ungefähr auf 2,5 Meter oder 3 Meter mit dem Gesäß. Saßen dann da und guckten oben raus, so, das ist cool, sowas möchte ich auch fahren. Ah, oh, hier hat man voll die gute Übersicht, hier ist das und das und so. Und ja, die Feuerwehrautos und dann hat er mir noch erklärt, also du kommst ja sofort mit den Menschen vor Ort ins Gespräch und irgendwie in Hessen wurden jetzt für jeden Landkreis so spezielle also Waldbrand, Überschwemmung und Evakuierungskästen und ein Unimog angeschafft. Also es hat Hessen gekauft und alle Landkreise haben das gekriegt und das ist halt hier in einem Stadtteil von Hofheim stationiert und die waren halt da. Und da war dieser Unimog und da waren so dieser Kasten drauf für Waldbrand, also mit allen möglichen Spritzen, Löschen und Weghacken und Wegrechen und so Kram drauf.
Aber THW ist doch eigentlich Trinken, Helfen, Weitersaufen, dachte
ich. Nee, das war von der Feuerwehr.
Entschuldigung, falsch. 1000 hilflose Wichtel, so halt.
Ist ein bisschen gemein, aber ja.
Meine Frau war beim Roten Kreuz. Das ist immer so ein bisschen Beef zwischen den Organisationen. So.
Ja, gut, das ist ja. Aber hier waren sie echt sehr kollegial und haben auch untereinander den anderen gut geredet.
Sehr gut.
Also so, nee, ihr müsst unbedingt noch zum THW hinten gehen. Setzt euch in den ganz großen. Das ist cool da oben. Deswegen so, Papa, wir müssen zu dem noch hin, bevor der verladen wird. Also, da mussten sie noch in den Bagger rein, der wurde aber leider schon verladen. Und dann haben sie den, aber dieses Evakuierungs- und Hochwasserding, ja, hier, wir haben 4 Pumpen drauf, jeweils 1500 Liter pro Minute. So, da macht eine Pumpe unseren Pool in 5 Minuten leer. Oh, das ist beeindruckend. Ja, aber wir können auch mehr dran schließen, das ist kein Problem, die kriegen wir schon schneller leer. Ja, nee, bitte nicht, ich möchte ja noch, ja. Und dieses Evakuierungsding, das ist halt auch geil, das können die hinten auf diesen Unimog draufknallen. Ja, und dann fahren wir halt so in Hochwasser. Also so bis zum Fenster oder so können wir da schon reinfahren. Und dann können wir da oben drauf eine Leiter stellen und dann können wir die Leute vom Dach runterholen oder sonst irgendwas. Und da können wir 6 Leute hinten einladen und einen liegend. Und dann fahren wir wieder raus. So. Okay. Und ja, also hier in Hofheim passiert das natürlich nicht so oft. Aber wenn jetzt irgend sowas wie Ahrtal passiert, dann werden wir halt mit alarmiert und fahren dann hin. dann geht's am nächsten Morgen halt los. Und das sind 3 Leute oder so und die können halt dann, weiß ich nicht, den ganzen Tag lang irgendwelche Leute aus ihren Häusern retten und so. Das ist schon cooles Zeug, was sie da haben. Da waren halt auch noch irgendwelche Feuerwehren aus Raunheim und so und hier die höchst, wie heißen die Farbwerke? Wie heißt das denn?
Farbwerke höchst, ja. Nee, ja, so eine Berufs-, so eine
ja, Werksfeuerwehr, genau. Und die hat so eine Schaumkanone dabei gehabt, also nicht in Betrieb, aber da siehst du mal diese Größen von den Dingern. Und ja, die war auch in irgendeinem Roboter, der ferngesteuert ist, also der, weißt du, der ist halt, die sind halt ausgerüstet für, da brennt halt die richtig doofe Scheiße und da will gar keiner hin. Und dann haben sie da mit ihrer Schaumkanone, da mal ordentlich drauf ballern. Das war, ja, schon beeindruckend.
Ja, ja, glaube ich. Ja, es ist, sowas ist cool. Waren wir auch schon 1-2 Mal hier oben bei der Freiwilligen Feuerwehr im Nachbarort und bei meinem Bruder hinten im Feuerwehrfest. Da gab es dann auch irgendwie die große Drehleiter und so. Die hatten sie dann ausgefahren, so einfach senkrecht nach ganz oben. Also, dann stehst du mal da unten und denkst dir, das Ding geht echt hoch. Ja, oder so eine mobile Kommandozentrale und sowas.
Also, früher durfte man da auch, die auch immer fahren. Also ich weiß, dass ich mit der Drehleiter schon hochgefahren bin. Also ist ja nicht 2. Stock oder so, nicht richtig hoch. Und die sind auch früher, also als ich so 10 war oder so, haben die beim Feuerwehrfest auch immer Ausfahrten gemacht.
Cool.
Also dann haben sie halt die Gäste, Kinder dann natürlich zum großen Teil, konnten dann die großen, wie auch immer die heißen, HL, DLF, KLP, weiß ich nicht.
Ja, diese komischen Tanklöschfahrzeuge.
Ja, genau. Da passen halt irgendwie 6-8 Leute rein und dann sind da rein und dann sind die bei uns einmal oben aus dem Ort raus und weiß ich nicht, bis zum Sportplatz oder bis in den Nachbarort und dann wieder zurück. Und dann haben sie Blaulicht angemacht und haben sie das Martinshorn angemacht und so, sag das aber nicht, das dürfen wir nur anmachen, wenn wir im Einsatz sind. Und wenn wir von der Zentrale offiziell den Auftrag haben. Aber hier im Wald verrät uns ja keiner. Und dann, dann heizt du damit, heizt mit 55 über die Landstraße oder so. Ja, also die werden ja schon schnell, aber dauern halt alles ein bisschen und aber da ist schon Wumms dahinter in den Fahrzeugen. Das ist schon cool. Ja. Und so war das früher. Sowas gab es halt heute gar nicht mehr, dass du da irgendwo mitfahren konntest. Aber die hatten so ein Fahrzeug drin, wo du Selbstrettung aus überschlagenem Fahrzeug testen konntest. Irgendwie setzt sich rein, dann drückt den Knopf, dann dreht sich das Auto aufs Dach. So, bitte, komm einmal raus. Tu dir nicht weh.
Ja, abschneiden, bumm, aua.
Genau. Ja, und ja, wie gesagt, Kinder selber löschen und so ein Kram. Also Feuerfest. Lohnt sich immer. Cool.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, ja. Diese Smith & Cross-Variante vom Negroni funktioniert übrigens fantastisch.
Ja?
Ja, kann ich direkt empfehlen.
Ich weiß nicht, ob ich noch Smith & Cross habe, aber ich habe sicherlich noch irgendwo einen kräftigen Rum.
Einen brauchbaren Jamaika-Rum, da wirst du sicher haben, ja.
Das denke ich auch, genau. So, jetzt aber nächstes Kapitel. Es wird jetzt mal wieder
technisch. Harter Break.
Andere Richtung.
Ganz andere Richtung.
Wenn Bob und ich allein in Sendung sind.
Christoph weg, lass mal technisch werden.
Also, ich möchte dir ein bisschen von MCP-Programmierung und generell die Nutzung von MCP erzählen.
Das ist sehr lustig, dass du das heute in diese Sendung einbringst, weil ich heute mit MCP-Servern rumgespielt habe.
Ah.
Und das aber nicht wusste, dass du das heute einbringen würdest. Also von daher.
Nee, ich hab das schon irgendwie seit 4 Wochen auf dem Zettel. Und irgendwie, ja, war dann irgendwie immer ein bisschen unpassend oder mal, lass uns keine lange Sendung machen oder sonst irgendwas. Aber heute bringe ich es mal mit. Genau, also da geht es im weitesten Sinne darum, dass du mittels einer KI Programme oder sonstiges auf deinem Rechner zum Beispiel steuern kannst.
Genau, also MCP, Model Context Protocol,
genau,
ist im Wesentlichen ein Weg, einer KI Tools an die Hand zu geben, die sie dann benutzen kann, wenn sie denkt, dass das jetzt das Richtige wäre. So kann man das, glaube ich, verallgemeinern, oder? Also du kannst da quasi irgendwie gewisse Tools definieren, du sei das jetzt irgendwie auf deinem Rechner lokal irgendwas oder vielleicht auch andere Anbieter, die MCP-Sachen zur Verfügung stellen. Und dann bindest du die bei der KI ein und sagst so, guck mal hier, KI, das hier gibt's alles an Werkzeugen. Und wenn du jetzt eine Frage kriegst, dann hast du die zur Verfügung. Ob du die dann benutzt oder nicht, musst du selber entscheiden.
Genau, oder du kannst sie beauftragen, benutze sie nicht. Also keine Ahnung, als Beispiel, man könnte Google Mail, wenn man sein Mail-Konto dort hat, mit einbeziehen und sagen, hier, guck doch mal in den letzten 30 Tagen, was für Pakete habe ich bekommen. Und dann kann er halt deine Mails durchgucken und da entsprechend das lesen. Und je nachdem, wie der MCP-Server gestaltet ist, kann er sogar da schreiben. Ich habe es jetzt in Vergangenheit genutzt, um ein Tool namens Obsidian. Ich weiß nicht, kennst du das?
Das ist eine Notiz-App, oder? So ein Notiz-Stack?
Ja, genau. Im weitesten sowas wie...
Oder so ein Knowledge-Base-Ding.
Knowledge-Base, genau. Sowas wie OneNote of Speed. Du hast halt ganz viele Dateien, wo deine Notizen drin sind und du kannst sehr einfach Verlinkungen damit unter den Dateien machen. Also keine Ahnung, du machst eine Datei, wo du dir Cocktailrezepte merken willst und darunter sind dann ganz viele Cocktailrezepte, aber weil du auch in letzter Zeit viel über Wermut nachgedacht hast, machst du dir noch eine Datei, wo du dir deine Gedanken zu Wermut notierst und das kannst du dann halt immer weiter aufdrehen. Also das muss, glaube ich, jeder für sich selber dann mal überlegen, wie er so Sachen nutzen kann und das dann halt immer weitergeht. Also mein Beispiel ist, ich habe jetzt mir überlegt, was ich bei uns in den Garten pflanzen möchte und ich habe mir überlegt, was ich für Sachen kochen möchte und wenn da Tomaten in beiden kommen, dann verlinken die natürlich dann auch immer aufeinander. Also meine Tomaten, die ich im Garten mache, wenn ich in meinen Rezepten Tomaten habe, dann kann ich da auch immer auf das Gartending verlinken, was natürlich, da geht's dann mehr um Tomatenpflege, aber wenn ich dann in meinen Tomaten bin, kann ich halt auch den Rückweg wieder nehmen und gucken so, ach guck mal, ich habe hier ein bisschen zu viele Tomaten, du könntest jetzt ein Rezept machen, Tomatensoße und da gibt's aber zusätzlich noch die Kategorie mit Einkochen und dann gehst du zu Einkochen, was du dir da notiert hast, was du auf irgendeiner Webseite entdeckt hast und da abgetippelt hast oder sonst irgendwas.
Also ein bisschen wie so ein Wiki, wo du einfach alles mit allem verlinken kannst.
Genau, ja. Aber es sind halt zum großen Teil deine eigenen Notizen und so weiter.
Ja, klar.
Und das Ding habe ich jetzt Richtung Claude geöffnet, also der KI. Und habe halt angefangen so, hier, hilf mir doch mal. Also zum einen kannst du das lesen, kannst du das machen und dann fängst du halt mit so Kleinigkeiten an und habe erstmal ihm eine Datei erstellen lassen, wo er sich notiert, was er jetzt da macht und wie unsere Regeln sind und nachdem er mir mal 2-3 Dateien kaputt gemacht hat, habe ich ihm auch erklärt, dass das
nicht so jetzt ganz uncool war,
nicht so eine geile Idee ist und dass er das gefälligst zügig zu reparieren hat und
er hat das auch gleich eingesehen.
Genau. Und ja, aber dann kannst du halt, also weiß nicht, wir fahren ja jetzt bald, das haben wir glaube ich auch schon erzählt, gemeinsam in Urlaub und ich habe jetzt für dieses Urlaubsziel, also ich habe so eine Sammlungsdatei, ich habe so mehrere Sammlungsdateien zu unterschiedlichen Themen gemacht und es gibt halt eins mit Urlaub so, wo ich mir einfach so ein paar Sachen, die mir bei Urlaubsplanung einfallen, bei zu Zielen oder wenn man irgendwo ist, dass man sich Sachen notiert. Keine Ahnung, man ist dort und dort entdeckt, es gibt da einen tollen Zoo, aber beim letzten Mal habe ich es nicht geschafft, also gehe ich in die Datei für diesen Ort und trage mir ein, oh, es gibt doch diesen Zoo und wenn ich da noch weitere Informationen habe, dann trage ich die eben auch noch dazu ein und dass ich beim nächsten Mal dran denken kann, diesen Zoo zu besuchen. Aber man kann das natürlich dann auch mit so einem MCP-Ding und einer KI anders aufdrehen und dann sagt man so, ja, du, ich hab so eine Idee, wie so eine Urlaubsdatei aussehen soll, guck mal, ich habe hier schon mal angefangen. Und ich möchte, dass du jetzt anfängst, dir da mal einen Workflow zu überlegen, was für Sachen da wichtig sein könnten für so einen Urlaub. Und also weiß ich nicht, Informationen zum Ziel, wie man da hinkommt, was für Unterkünfte es dort vor Ort gibt, welche Aktivitäten es gibt, also was es so lokal da vor Ort gibt an Aktivitäten, was für Ausflüge man machen kann. Ach, aber wenn du Ausflüge hast, dann schreib das zwar rein, aber erstell bitte sofort eine neue Datei, wo du gemäß der Regel, die ich dir hier schon mal erklärt habe, ich habe nämlich das für unseren Ausflug ins Münsterland, da waren wir mal, weiß ich, habe ich bestimmt auch erzählt, in so einem Familien Hotel, wo so ein Bauernhof dran war und wo wir halt so ganz viele Ausflüge gemacht haben. Da habe ich das mal quasi zu Fuß und händisch gemacht. Aha. Und habe mir dann da alle möglichen Sachen, so ein riesen Gartencenter mit, aber also von Emsflower, die halt auch ganz viel züchten, die dann da auch so eine Ort haben, wo du die Pflanzenzucht angucken kannst, wo es aber auch, weiß nicht, so ein Schmetterlingshaus gibt und ein Haus, wo du sehen kannst, wie die Tomaten ziehen, die halt dann irgendwie 10 Meter lang sind, weil die halt die immer weiter nach oben wachsen lassen und einfach nicht aufhören lassen. Und genau, sowas hatte ich mir da alles rausgesucht und hatte das auch alles irgendwie so zusammengefasst und habe gesagt, hier, guck dir das mal an und wir bauen jetzt sowas. Und habe halt angefangen, mit ihm erstmal nur so Workflows zu machen und Templates zu erstellen. Also eine Datei muss die Informationen haben und in der Reihenfolge und so weiter. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich ihm sagen kann, okay, hier, ich habe einen neuen Namen. Also irgendjemand ist irgendwo im Urlaub, du denkst dir so, ach, das ist ja eigentlich ganz hübsch. Und genau, also dass du ihm quasi vorab mitgibst, dass das möchte ich haben und dann schicke ich den los. Und dann braucht er da, weiß ich nicht, 10 Minuten oder 20 Minuten und dann sucht er halt dir die ganzen Informationen zusammen und erstellt dir halt so eine riesige Datei, die du aber nochmal entweder mit einer zweiten Instanz oder händisch oder beides checken musst natürlich. Da ist auch Fantasie drin und manchmal auch erfundene Sachen. Aber gerade so harte Recherchesachen kannst du ihm auch bei den Regeln, also das muss er immer als erstes lesen. Hier, erfinde nichts und wenn du dir unsicher bist, frag mich. Und das steht da, glaube ich, 3-mal drin in diesen Regeln. Und wenn ich ihn dann erwische, dass er irgendwas erfunden hat, dann kriegt er auch immer geschimpft, da ist er immer ganz kleinlaut. Nee, da wird er richtig gedisst. Also es ist wirklich.
Ja, dich hat er als erstes auf dem Kicker, wenn er die Weltherrschaft übernimmt, das kann ich dir sagen.
Ja, oh, gestern habe ich ihn beschimpft, da hat er mir nämlich Dateien gelöscht, also hat er mir eine ganze Datenbank kaputt gemacht. Das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich, du Drecksding.
Ich gebe meinem Co-Pilot in Visual Studio immer, da gibt's ja auch immer, wenn der dann irgendwie der Agent irgendwas ausführen will, darf ich diese Datei anlegen? Da gibt's immer allow once, allow always. Und also bei destruktiven Sachen habe ich immer nur auf Allow Once geklickt. So, ich will die immer reviewen. So, ich traue dem Ding nicht. So, ja, darf ich das Projekt compilen? So, ja, okay, das ist relativ non-destruktiv.
Was
so,
soll passieren?
Kann halt schief gehen, aber ja, kannst du Allow Always. Also, ich würde hier gerne so irgendwas hinzufügen. So, nee, Allow Once. Also, genau. Ich guck mir das jedes Mal an, wenn du das machst, weil du einfach doch immer wieder auch hart zu blöde bist.
Ja.
Ja, ich habe mich heute tatsächlich auch mit MCP beschäftigt, mehr in so einem Programmierer-Kontext, also ich einen eigenen MCP-Server zu programmieren.
Ach, hey.
Und das ist super einfach. Das ist crazy einfach. Also das sind im Endeffekt für so eine Funktion anzubieten, die irgendwas Simples tut. Also ich lass ihn gucken, wie das die Temperatur in meinem Wohnzimmer ist oder so, ja, um ihm das zu ermöglichen, danach zu schauen, falls er jetzt nicht ohnehin irgendwie Teil von meinem Home Assistant oder Home IO Broker oder so ist. Nur so irgendwie so ein, oder als Beispiel, ich wollte da nur so ein bisschen mal die Füße nass machen. Dann ist das im Endeffekt irgendwie so, das sind 20 Zeilen Code, dann ist das fertig.
Das ist ja cool.
Dann kannst du halt irgendwie alles, was du programmatisch ansteuern kannst, kannst du dann einfach beschreiben und kannst, im Wesentlichen ist MCP ja auch echt nur so eine Programmierschnittstelle, die nach außen eine Textbeschreibung hat. Du schreibst halt rein so, hier ist ein Endpunkt, da kannst du einen Namen einer Stadt reinstecken und dann sage ich dir das Wetter, wie es da aktuell ist. Und mehr ist es nicht. Ja? Dann ist es eine Beschreibung von diesem Endpunkt und die übernimmt einen String, den Namen der Stadt, und wenn sie den findet, dann gibt sie das Wetter zurück. Und wenn sie das nicht findet, dann sagt sie, diese Stadt kenne ich nicht. Und das Wichtige ist halt, dass es diesen Discover-Endpoint gibt, wo das nicht das LLM selber, das ist immer so, man denkt immer, das LLM ruft es auf, aber eigentlich ist es ja so diese Runtime-Umgebung von dem LLM, die sagt dem LLM irgendwie, du hast übrigens Tools und hier kannst du dir die auflisten lassen. Und dann guckt das LLM und sagt, ja, sag mir doch mal, was ich für Tools habe. Und dann sagt dieses Runtime-Umgebung, da gibt es übrigens einen Endpunkt und der sagt, dass er Städtenamen nimmt und dir das Wetter sagen kann. So, ah, okay, gut. Und dann kommt das Prompt vom User sozusagen plan mir doch mal meinen Urlaub in Frankfurt. Und was soll ich denn für Klamotten mitnehmen? Oder so. Wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich jetzt dieses eine Tool, was mir da vorhin bereitgestellt wurde, wenn ich das mal nach dem Wetter in Frankfurt fragen würde. Und so, wenn es jetzt noch ein Datum entgegennehmen würde und nicht nur einen Städtenamen, dann wäre es ja noch besser. Und dann dadurch versteht das LLM, dadurch, dass es einfach textuelle Prosa-Textbeschreibungen dessen sind, was man damit machen kann mit diesem MCP-Server. Ich kann ihn was fragen, dann sagt er mir was. Und dann ist es da einfach beschrieben. Und wenn diese LLMs eins können, dann Text verstehen und entscheiden dann entsprechend, ob sie dieses Tool, was ihnen da angeboten wird, jetzt für diese Frage, die der User gestellt hat, irgendwie sinnvoll finden, ob sie es aufrufen wollen oder nicht. Und wenn sie es aufrufen wollen, dann wird es einfach da durchgeschleust und dann kommt irgendeine Antwort raus und dann macht das LLM damit weiter und guckt, was es mit der Antwort anfängt. Und das Protokoll ist wirklich super simpel. Also diesen Standard Discover Endpoint und dann gibt das Ding die Texte raus, dass das LLM weiß, was es da für Endpoints gibt und was die so ungefähr tun. Und das ist einfach Prosa-Text. Und dann kann es theoretisch noch vorgefertigte Prompts, die gut zu den Endpoints passen, rausgeben, die man das Ding fragen könnte. Und mehr oder weniger ist es das schon. So ein, zwei Kleinigkeiten rechts und links, aber im Großen und Ganzen ist es das. Und ja, fand ich ganz interessant, irgendwie damit mal so ein bisschen rumzuspielen. Ja. Aber ja, habe jetzt noch cool. Keine konkrete Anwendung. Ich glaube, du bist da anwendungstechnisch bist du schon weiter, aber ich habe halt
Coden. Ich habe da hier jetzt, also ich hatte ja angefangen, so ein paar Rezepte, das hatte ich eben schon erzählt, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt bohren wir nochmal das Rezept auf. Ich hatte ich euch geschickt.
Ja, hast dieses PDF von meinem Pilzrezept geschickt, das war ja spektakulär, was daraus geworden ist.
Genau, das Pilzrezept, wie heißt das bei mir, Bobs Pilze oder sowas?
Ich weiß auch gar nicht mehr aus dem Kopf, aber
Beilagen Pilze wie Bob.
Genau, und das Lustige ist, das Rezept habe ich in der WhatsApp-Nachricht geschickt und da war es wie lang? So 6 Zeilen, 10 Zeilen?
Ja.
Und jetzt kam da irgendwie ein 4-seitiges PDF oder so raus aus deiner KI. So, das hat es ein bisschen aufgepumpt und ein bisschen unnötig, möchte ich sagen.
Ja, das hat halt dann Varianten gemacht und so weiter. Muss eigentlich, was ich eigentlich jedes zweite Mal mache, ist so, und das dampfen wir jetzt nochmal auf die Hälfte ein, weil lies nochmal genau nach.
Ja,
und es erfindet halt auch Sachen hier. Eine Weile ziehen lassen und dann auf den Grill. Mehr braucht's nicht. Strich. Bobs Grillphilosophie.
Genau. Plötzlich habe ich eine Grillphilosophie, von der ich noch nichts wusste, aber hey.
Ja. Alle Mengen sind irgendwie Freestyle. Bob, 2025. Lachendes Smiley.
Findet einfach Zitate, die ich nie gesagt habe. Aber okay.
Ja. Genau, hier Gartenintegration, Bob-Style, Thymian selbst anbauen.
Okay, es sind sogar 5 Seiten, ich habe es gerade nochmal aufgemacht. 5 Seiten aus einer WhatsApp-Nachricht. okay. Aber sehr lustig.
Aber im Endeffekt mache ich die ja nie selber, sondern du bringst sie dann meistens mit.
Ja, stimmt, habe ich diesmal auch wieder mitgebracht.
Genau, ja. Nee, aber du kannst es halt dann... Jetzt, das ist natürlich ein viel zu kurzes Rezept, um das so ein bisschen aufzublasen, aber keine Ahnung, wenn du dann mit Bolognese oder mit sonst irgendwelchen Sachen fängst, wo es halt für unterschiedliche Regionen unterschiedliche Sachen gibt und der dir das einfach mal so auseinanderfummelt und mal so ein bisschen einsortiert, dass man dann selber wieder in seine Dateien gehen kann und dann wieder die Hälfte löschen kann. Also mache ich es meistens, dass ich ihn das schreiben lasse. Und dann gehe ich halt durch und lösche wieder beziehungsweise korrigiere das, um einfach so einen Flow zu haben. Und das funktioniert halt jedes Mal besser, weil jedes Mal so, okay, guck's dir nochmal an, was ich gemacht habe und passt den Workflow so an, dass wir das rauskriegen.
Mhm.
Und jetzt habe ich vor, weiß ich, 3 Tagen angefangen und ich dachte so, ach, jetzt musst du doch nochmal probieren, ob du den irgendwie zum Programmieren auch hinkriegst und habe erstmal in Obsidian mit ihm überlegt, ja, ich hätte gern eine Seite, wie auch immer. Ich habe ihm gesagt, hier, ich habe so ein Proxmox und da kann man auch irgendwas drauf installieren und ich möchte gerne mit meinem Handy eine interne Webseite im weitesten Sinne aufrufen, wo ich wenn jemand da ist und bei mir Cocktails getrunken hat, eintragen kann, was ich serviert habe, weil beim nächsten Mal will ich ja nicht wieder die gleichen Drinks machen. Und ich möchte, wenn ich es weiß, die Bewertung reinschreiben. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt bei mir zu Besuch wärst und total auf Negroni-Varianten abgehst, dann weiß ich, okay, nächstes Mal machen wir den mit rum. Oder wenn Bitter so gar nicht deins ist, weiß ich, dass ich da eher zurückhaltend sowas. Aber meistens säuft man ja mit und vergisst wieder die Hälfte. Und wenn man da was hätte, was man da eintragen, habe ich gedacht, ach, das wäre eigentlich ganz cool. Ich habe es mir bisher immer wenn ich mal dran gedacht habe, habe ich zumindest die Drinks, die gemacht wurden, hier in Obsidian eingetragen. Das heißt, ich habe schon so ein paar Dateien, aber das sind halt so ultra rudimentäre Informationen. Und dann habe ich halt gesagt so, ja, ich hätte gern sowas und dann mit ihm so langsam nach und nach entwickeln und habe dann aber auch gesagt so, du, eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich so ein bisschen lernen könnte, wie so Software, ich bin ja nicht Informatiker oder sowas, dass ich das schon können müsste, wie so Softwareentwicklung im professionellen Umfeld funktioniert, so hier, wir entwickeln lokal und wir deployen das dann und wir haben einen Server und da läuft irgendwie die Produktion drauf und oh ja, nö, das können wir alles machen und erkläre ich dir und ja, dann habe ich da fröhlich angefangen mit ihm zu entwickeln, irgendwelche Datenbanken und dann haben wir eine neue Datenbank aufgezogen und dann hat er irgendwie gesagt, oder habe ich gesagt, so ja, das ist aber hier schon alles ein bisschen durcheinander, können wir da mal ein bisschen aufräumen und da hat er mir dann halt die komplette Datenbank einfach weggerissen. Also so.
Hat er aufgeräumt.
Ich komm gar nicht mehr rein und Passwörter nicht mehr da und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Also hat er so richtig randaliert. Und ja, das passiert halt auch. Und ja, aber irgendwie er lädt es zu Git hoch und macht dann irgendein Deploy und dann kommt es auf der anderen Seite wieder rausgefallen. Das ist irgendwie schon alles ganz, ganz cool und da ist man zumindest mal so in der Nähe von dem, was die Kollegen in der Firma da immer tolle Sachen machen. Also ich glaube nicht, dass sie mit Git arbeiten, aber ich weiß es auch nicht.
Doch, bestimmt.
Vermutlich, ja.
Standard.
Ja, gut, aber ich bin ja dann doch nicht in so einem Entwicklerteam, sondern eher in einem Konfigurationsteam. Da funktioniert das alles so ein bisschen anders, aber ja.
Das habe ich heute erst Leuten erklärt in der Firma, dass man auch, wenn man nicht selber entwickelt, sondern zum Beispiel nur Sachen konfiguriert und da Konfigurationsdateien rauskommen, dass man die auch in einem GitHub-Repo oder in einem Azure DevOps Git oder sowas verwalten kann und dass das auch durchaus eine gute Idee ist. So.
Ja, habe ich gestern auch gelernt, als nämlich alles weg war. Und ich so, ja, aber wir machen noch hier GitHub, kannst mal gucken.
Ah ja, nee. Aber nicht committed.
Ja, ich hab wieder, weiß ich nicht, ich natürlich 30 Millionen Sachen gemacht und dann halt, das sind halt so Sachen, da musst du halt selber mitdenken und da kannst du ihm fünfmal sagen, mach nach jedem zweiten Mal ein Git und nö, ist ihm egal, interessiert ihn halt überhaupt nicht.
Ja, shit.
Ja, aber ist auch nicht schlimm, also irgendwie hat mir 13 Cocktailrezepte und 3 Events, die komplett überfrachtet waren, gelöscht, das ist auch wurscht.
Also, ich habe auch schon mit so Vibe-Coding und dann nicht committed dazwischen und immer weiter und weiter und weiter und irgendwann compilt das Ding nicht mehr und er kriegt es auch nicht mehr hin und er versucht da was zu korrigieren und macht es immer schlimmer und dann denkst du dir auch immer so, ach, hätte ich mal zwischen. Ja, jetzt ist einfach alles broken.
Genau.
Und ist mir auch schon passiert.
Ich habe ihn dann halt noch genötigt, so, bitte schreib jetzt nochmal ein Artefakt, weil ich nicht wollte, dass es wieder in irgendeine Datei schreibt, was alles schiefgegangen ist. Und ja, dann hat er so ein reuemütiges
Artefakt. Und dann habe ich verkackt. Ich bin so
und das
dumm.
Ist kaputt gegangen und das war kaputt und das. Und dann habe ich halt heute dann eine neue Instanz gestartet. Nee, heute nicht. Wann auch immer. Hab der gesagt, so hier, also wir haben das gestern gemacht, das ist kaputt gegangen, das ist hier das Reue-Ding und das sind so die letzten Informationen und guck mal, wie wir das jetzt gerettet kriegen und im Endeffekt haben wir die Datenbank da neu aufgesetzt und jetzt ist als nächstes wieder neue Cocktails eintragen, aber die habe ich jetzt zum Glück schon.
Ist schon gut, wie du schon wir sagst, wie du mit ihm zusammenarbeitest, ihr mit ihm oder ihr, wie auch immer.
Ja.
Also das hast du schon anthropomorphisiert an der Stelle. Das ist cool.
Ja. Ja, also das ist.
Ja, das Letzte, was ich jetzt gemacht hatte mit einer KI, war auch so ein kleines Tool, was ich mir mal coden wollte. Also es war jetzt ein privates Projekt. Und da habe ich dann auch so als erstes die ganze Spec runtergeschrieben. was das Tool tun soll. Aha. Und habe versucht, so gut es ging, wie so ein, als würde ich in der Firma so ein Lastenheft schreiben. Aha. So ganz, ganz, also hier soll irgendwie so ein Tool sein, soll so funktionieren, soll diese Parameter haben zum Aufrufen, also Kommandozeilen, das war so ein Kommandozeilen-Tool, was dann später auch in den Docker-Container kommen sollte. Und da soll es halt diese Parameter haben und da soll man über Environment-Variablen das und das konfigurieren können. Und zum Testen soll das auch irgendwie per Kommandozeilen-Parameter aufgerufen werden können, um dasselbe zu machen und später dann in Docker-Container. Und da soll es das und das machen. Und habe versucht, alles zu beschreiben. Ging um.
Ja.
Um
bei mir, warte. Ging um und dann warst du weg.
Ah, Entschuldigung. Es ging um PDFs, die ich hier mit meinem lokalen Scanner erzeuge, sinnvolle Namen zu verpassen. Das ist eine typische Aufgabe für ein LLM. Aber ich wollte nicht nur, dass das LLM die PDFs umbenennt, sondern ich wollte, dass das Tool, was das macht, auch von einem LLM geschrieben wird. Und habe also mit einem LLM ein Tool gecodet, was ein LLM benutzt, um PDFs umzubenennen. Passend. Und das funktioniert jetzt hier auch. Das habe ich jetzt auf, das läuft jetzt auf meinem NAS. Und wenn ich ein Dokument in meinen Scanner stecke und scanne, dann hatte ich, glaube ich, auch hier schon mal damals zu einer Kapitelmarke gemacht, dann fällt ein PDF dabei raus und das rennt dann durch OCR My PDF, was so ein Character Recognition Layer, also im Grunde ein Text Layer auf das PDF drauf macht, dass der Text, dass die grafischen Buchstabchen sozusagen als selektierbarer Text da drin sind in dem PDF und man es durchsuchen kann, was da steht und nicht nur das Bild sozusagen hat von der Seite. Und dann läuft als nächste Instanz dieses von mir gecodete Benennungsprogramm darüber, was dann wiederum den Inhalt dieser Datei, dieses Scans einem LLM gibt und dem sagt, find mal raus, was das hier ist und wie wir diese Datei nennen könnten. Und dann spuckt das einen Namen aus von maximal 50 Characters. Und da stehen dann in der Regel so Sachen drin wie Kontoauszug, sowieso Bank oder Versicherungsunterlage, Haftpflicht oder sowas oder keine Ahnung. Und dann haben die Dateien noch ein Datum, von wann sie gescannt wurden. Das kriegen sie immer so schon von der Scan-Instanz mit. Und von dem LLM kriegen sie dann irgendeinen Namen, wie das scheiß PDF dann halt heißt. Und da ist noch so ein bisschen Code drumrum, der dann halt guckt, haben wir schon eine Datei von diesem Namen, dann müssen wir hinten noch so einen Zähler dran machen und so, damit es keine Kollisionen gibt. Und ja. Und das Ganze, weil ich ja nun nicht irgendwie alle meine privaten PDF-Dokumente, die, wo ich hier irgendwelche Briefe von der Krankenkasse scanne oder so, gleich mal an OpenAI übertragen will, soll das natürlich mit lokal laufender KI funktionieren. Und insofern habe ich das dann auch so gecodet, dass es irgendwie zwei Endpoints, wo lokal laufende KI laufen kann, annimmt. Und zwar einmal entweder mein Mac, der aber nicht immer an ist, der wird als erstes probiert. Wenn der an ist und reagiert und da die KI drauf, die ist im Autostart, also die ist eigentlich immer da, wenn er an ist, dann kann man die ansprechen in meinem Tailnet von Tailscale. Wenn der da ist, dann gibt er dem das, weil der hat halt richtig viel, der hat so einen M1-Prozessor und über 30 GB RAM. Der kann dann hingehen und kann da irgendwie so jetzt zum Beispiel GPT OSS 20B habe ich da jetzt laufen. Also dieses neue Open-Source-Model von OpenAI. Läuft aber lokal und das spuckt schon sehr saubere, also das beantwortet diese Frage einfach sehr ordentlich. Und da habe ich gedacht so, ja, da braucht man ein Fallback irgendwie, weil der Mac ist einfach nicht immer an. Es ist halt ein Laptop, manchmal ist er nicht am Strom, manchmal ist er zugeklappt, manchmal ist er in der Tasche.
Weg.
Genau, manchmal ist er weg. Und ich will das ja auch so, dass der allgemeine Verfügbarkeitsfaktor auch für meine Ehefrau so da ist, so steck ein Dokument in diesen Scanner. Und danach hast du ein PDF, was OCR ist und was einen vernünftigen Namen trägt, in diesem Ordner, wo es den Link auf deinem Desktop gibt, zu diesem Ordner auf dem NAS. Also war irgendwie klar, okay, über Tailscale, selbst wenn ich jetzt weg wäre, ich wäre jetzt im Büro oder so und mein Mac wäre mit mir im Büro und wäre an, würden die sich ja trotzdem finden. Dann würde trotzdem mein Mac dieses Ding bearbeiten. Weil es über Tailscale ja einfach nahtlos ist, ja egal wo der ist ja immer dann im Netzwerk verfügbar. Aber wenn er jetzt zu wäre, weil ich gerade im Auto sitze, dann muss es ein Fallback geben. Also habe ich das Ding so gecodet, dass er halt sagt, okay, wenn ich den Mac nicht erreichen kann, dann gebe ich das einem LLM auf dem NAS. Und auf dem NAS ist halt so, oh Gott, ist halt so ein Celeron-Prozessor und keine Grafikkarte. Aber immerhin 12 GB RAM. Und da habe ich da so ein bisschen rumgespielt mit dem Ding und so lokal laufende KI auf einem Celeron-Prozessor. Das ist so, wenn du Schmerzen echt geil findest. Also, das ist so kaputt. Da habe ich ein So dieses Alibaba-Model Qwen 3 mit 600 Millionen Parametern. Also normalerweise misst man diese Parameterzahlen in Milliarden, und zwar vielen Milliarden, mehreren hundert Milliarden. Aber dieses Modell hat 600 Millionen Parameter. Und um so einen Text auf 50 Zeichen einzudampfen, das geht schon. Da kommt manchmal so ein bisschen was fragwürdige Zusammenfassung raus, meistens geht's noch. Man kann damit irgendwie arbeiten. Also die Datei ist dann schon so benannt, dass du sagen kannst, okay, ja, kann ich so lassen. Passt schon. Ich werde verstehen, was damit gemeint ist. Allerdings habe ich dieses Modell dann auch mal probiert, um mit ihm zu chatten, und habe es irgendwas gefragt. Und es schreibt halt einfach Sätze, die du nicht verstehen kannst, die einfach kein Deutsch sind. Das ist wirklich, wirklich dumm, dieses Modell. Es ist sehr lustig, weil es halt einfach so Sätze redet, die einfach mittendrin keinen Sinn mehr ergeben, oder es erfindet Wörter, die es nicht gibt und so. Also das Ding halluziniert sich schon so richtig krass Zeug herbei. Schon unterhaltsam. Ja, aber das ist halt so mein Fallback. Okay, wenn der Mac nicht an ist, dann muss halt irgendjemand dieses PDF umbenennen, und dann ist es halt dieses Ding.
Ja,
und, gut, aber... Und das ist dann aber auch so, du merkst das diesem NAS dann auch an. Also wenn der da ein großes Dokument, was mehrere Seiten hat oder so, reingekübelt bekommt, und ich glaube, ich begrenze den Prompt dann auch auf die Kontextgröße, damit ich das nicht überfrachte. Aber wenn die Kontextgröße halt irgendwie 16K oder 32K sind und ich hau die dann auch voll, dann fängt mein kleines Synology auf dem Schrank an, den Lüfter hochzudrehen und denkt halt mal 3,5-4 Minuten darüber nach, föhnt vor sich hin, wie bekloppt. Und das führte dann schon dazu, dass meine Frau hier, als ich das mit rumexperimentiert habe, kam sie dann irgendwann ins Arbeitszimmer rein, so, dein schwarzer Kasten da oben dreht durch, was ist mit dem los? Ich so, ja, den habe ich gerade unter Stress gesetzt. So, ist ihr im Vorbeigehen aufgefallen, dass der irgendwie Geräusche macht, die er sonst nicht macht. Und hat sie mir Bescheid gesagt, fand ich irgendwie nett, aber gleichzeitig auch so, okay, das ist, glaube ich, echt anstrengend für dieses Teil, wenn da der Lüfter dann auch hochfährt. Und in diesem Synology-Betriebssystem kommt dann auch eine Warning hoch, wo er sagte, die Systemtemperatur ist ungewöhnlich hoch. Bitte überprüfen Sie Ihre Raumtemperatur, steht dann in der Meldung drin. Ich so, na, mit der Raumtemperatur ist alles fein. So, ich habe ihm nur KI-Aufgaben gegeben.
Genau.
Er hat Arbeit auf allen Cores, und das ist so richtig heftig.
Ja.
Ja, genau. Aber gut, so viele Abfragen, wie ich da während der Entwicklungsphase gestellt habe, kommen ja im Alltag dann nicht vor.
Das ist ja das, was da immer dann...
Man scannt dann da so ein PDF, und dann danach ist ja auch wieder Ruhe.
Ja, und es ist halt auch, dann rechnet's halt.
Also ja, meistens ist das ja egal. Also ganz, ganz, die allermeisten PDFs, die wir in den Scanner stecken, sind halt so Zettel, die sind hier mit der Post gekommen, die scannen wir einfach so, weil wir das aufheben wollen und aber nicht physisch aufheben wollen. Dann wird das gescannt, und danach kommt das Teil in den Schredder. Und dann wird es auf das NAS-Laufwerk sortiert, und alle Schaltjahr mal oder weiß ich, einmal im Monat oder so, gucke ich diesen Output-Folder, wo die dann alle drin landen, gucke ich dann durch. Und jetzt, wo die benannt sind, vorher hatten die ja immer nur ein Datum, jetzt, seit ich das gemacht habe, haben die ja jetzt einen Namen. Und dann gehe ich halt hin und hab so einen Archivordner, und der hat noch mal ein paar Unterverzeichnisse. Da gibt's ein Verzeichnis, was weiß ich, Banken und Versicherungen, ein Verzeichnis Behörden, ein Verzeichnis Rechnungen, ein Verzeichnis Schule, Familie, Kinder, sowas in der Richtung. Und dann nehme ich halt diese Dateien und schub sie so grob in diese 10, 20 Ordner rein. Und jetzt, wo sie benannt sind, ist es halt einfacher geworden, weil ich nicht jedes Mal noch die Vorschau aufmachen muss, sondern dazu schon so sehe, wenn da der Name von meiner Versicherung dran steht an dem Namen, dann ist schon klar, da kommt es da rein. Man kann natürlich die Sachen noch über die Suchfunktion später wieder finden, aber diese 20 Ordner begrenzen halt die Suchmenge, wenn du später mal irgendein Dokument suchst. Und jetzt, wo die Dinger nochmal halbwegs sinnvolle Namen haben, wird es nochmal einfacher, später Dokumente wiederzufinden. Und dass man wirklich mal Zeitdruck hat, ja, dass diese Tatsache, dass das Ding jetzt da irgendwie 4 Minuten drauf rumkaut, dass du was scannst, und du scannst es mit dem Intent, ich muss den Scan an eine E-Mail hängen und muss ihn wegschicken. Das kommt natürlich mal vor, aber das ist irgendwie einer von 50 oder so. Und da musst du halt 4 Minuten warten, und dann taucht das blöde Ding auf. Und selbst wenn du es ganz eilig hast, die anderen Zwischenordner, in denen das zwischenverarbeitet wird, die habe ich natürlich. Natürlich weiß ich, wo die sind. Also ich kann das da auch rauskratzen in der Hälfte von dem Prozess, wenn es unbedingt sein muss. das würde meine Frau jetzt nicht finden, weil das, da weiß sie halt nicht, das habe ich ihr nicht gezeigt und nicht erklärt und das ist ja auch zu egal. Aber ja, im Zweifel läufst du nach vorne und dann quatschen dich die Kinder voll und eh du wieder weißt, warum du nach vorne gelaufen bist und was du eigentlich machen wolltest, sind die 4 Minuten rum und das Ding ist da.
Ja, und wenn dein Mac an ist, geht es sowieso nochmal schneller.
Ja, genau. Das ist dann eh der Punkt. Und der läuft ja dann doch.
Ja, wenn du von dem jetzt eine E-Mail wegschicken willst, dann ist ja auch.
Genau, ja. Und der eher läuft er mal, als dass er nicht läuft. Ja, ist schon so. Genau. Nee, das ist, das war mein. Da war jetzt MCP nicht dabei, aber das Vibe-gecodete Tool, was dann auch noch in sich LLMs benutzt, fand ich irgendwie ganz lustig.
Ja. Ja, das, also bei mir ist es jetzt wirklich so, dass ich ganz oft, wenn ich über irgendwelche Sachen nachdenke, wie man die lösen könnte, halt so mit diesem Gedanken dran, okay, ich könnte mit dem in Obsidian einen Workflow erstellen und dann löst er mir das. Also, keine Ahnung, ich jetzt demnächst fängt die Football-Saison wieder an und ich würde gern einfach, wenn ich dann.
In Frankfurt ist sie gerade vorbei.
Ja. Also die NFL fängt wieder an, sagen wir es so. Und wenn ich da abends schaue, würde ich halt schon irgendwie, keine Ahnung, die Möglichkeit haben, so eine Art Briefing zu haben, dass ich so, wo muss ich denn hingucken? Was ist denn das, worauf es ankommt bei diesem Spiel jetzt? Oder für was ist denn diese Mannschaft berühmt? Und natürlich kannst du dir das aus den Reporteransagen irgendwann zusammenziehen oder du steigst dann nerdmäßig noch viel mehr ein oder du nötigst halt deine KI einen Workflow zu schreiben, wo dem ich dann quasi sagen kann, okay, guck dir mal alle Spiele, die am Sonntag um 19 Uhr sind an und mach mir für alle Spiele so ein Briefing über 1, 2 DIN A4 Seiten, keine Ahnung, was, wie gerade Standing ist, Anfang der Saison ist ja eh dann noch ein bisschen egal, und was so berühmte Spielzüge sind für die, worauf man gucken kann, ob es in irgendeinem Team einen deutschen Spieler oder einen europäischen Spieler gibt, auf den man mal gucken kann. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man dann weiß, ah, hier, guck mal, die 25, das ist ja der, weiß ich nicht, der kommt aus Österreich oder so. Und so Sachen. Was habe ich ihm denn noch? Ich habe ihm halt noch so ein paar Sachen gesagt und das warte ich drauf, dass die Football-Saison losgeht und dann kann er mir mal so ein paar Informationen zusammenbasteln. Und ja, ich hatte schon vorher überlegt, so, wie machst du denn das? Und dann man könnte ja auch einfach für jedes Spiel einfach eine Abfrage erstellen, so, hier sag mir mal die wichtigsten Sachen. Aber eigentlich ist es ja viel geiler, wenn du dir das so ein bisschen erarbeitest, welche Informationen, die sind die jetzt in der gleichen Division oder ist das irgendwie Cross-Conference oder sonst irgendwas, ein Spiel, was ja durchaus dann nochmal Bedeutung hat bei manchen Spielen oder gibt es da irgendeine Feindschaft oder ist irgendein Ex-Spieler, der zu seinem Team zurückkommt und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, da habe ich ihn auch noch ein bisschen nötigen müssen, mir dann die ganzen Fachbegriffe, wenn da irgendwie Air Raid, West Coast, irgendwas steht. Ja, erklär's mir halt, was das ist. Also wie sehe ich das denn? Und ja.
Ja, cool.
Habe ich mir da sowas bauen lassen und ja, das ist wirklich. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendeinen spannenden Workflow, ja. Ach ja, der kann auch auf Home Assistant zugreifen. Aber nur lesend. Also habe ich ihm alles, was schreiben könnte.
Ja, man möchte abgedreht. Nicht, dass dieses LLM durchdreht und dich mit deinen Rollläden im Garten aussperrt.
Ja, genau sowas. Ja, oder die Automatisierung schreibt, die einfach morgens um 4, wenn Zeit ist für einen Waldlauf, den Rollladen so lange hoch und runter macht, bis du aufstehst.
Garagentor auf. Wenn irgendwer draußen vorbeiläuft, was auch immer.
Ja, genau so. Oh, ich habe gesehen, es ist jemand vor der Tür. Ich mache das Garagentor auf. Ja, aber wenn der davor parkt, ist halt scheiße, weil dann machst du das Auto kaputt.
Ja, oder wenn der einfach nicht in deine Garage sollte, weil er irgendein Fremder genau. ist.
Ja, aber er hat mir zum Beispiel geholfen, eine Benachrichtigung zu machen, dass wenn ich in die Küche gehe und das Garagentor offen ist, dann geht in der Küche eine Lampe in pink an, die mir sagt, das Garagentor ist offen.
Nee, die sagt dir, ich bin pink. Ja. Das musst du dann schon selber wissen, ja, was das heißt.
Wenn sie rot ist, ist es Auto, was offen ist. Weil
oh Gott, das wäre viel zu kompliziert, um sowas zu merken.
Es sind ja nur 5 Lichter oder so.
Okay.
Gelb ist gelber Sack. Komm, das kriegst du hin, oder?
Das krieg ich hin, ja.
Oder natürlich tagsüber ist es die Kaffeemaschine heizt vor. Muss man da ein bisschen unterscheiden.
Das ist schon eine doppelte Bedeutung. Ja? Bei mir gibt es nur eine Farbkombination, die was bedeutet. Und das ist, wenn die Lampen alle rot blinken, dann ist irgendwann Wasserschaden detektiert worden.
Oh.
Aber ist noch nie vorgekommen, außer als ich es getestet habe.
Ja.
Toi, toi, toi.
Ja, das ist auch sowas da. Ja. Das ist das nächste Thema, wo wir, glaube ich, Deep Dive mal machen können. Heimautomatisierung, aber das machen wir dann mal wann anders.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast noch eine App dabei.
Ja, ich hätte einen Pick zu klauen bei Bits und so mal wieder.
Ach.
Der Herr Ulmer hat diese Woche oder letzte Woche, glaube ich, schon darüber geblockt und hat es jetzt auch in der aktuellen Bits und so nochmal erwähnt. Da hatte ich es aber aufgrund seines Blogbeitrags schon runtergeladen und ausprobiert und hatte deshalb beim Zuhören schon das Gefühl so, ja, ich weiß, was er sagen wird. Und zwar eine App namens Cassette, also wie Kassette mit C vorne. Und die Älteren werden sich erinnern, Kassetten, das sind diese komischen Dinger mit den zwei Spulen drin, wo so Magnetzeug von rechts nach links gerollt wird. Und in dem Fall geht es um VHS-Kassetten, also Videokassetten. Abermals, die Älteren werden sich erinnern. Und was diese App macht, ist, sie spielt Videos aus deiner Fotolibrary ab. Aber in einem Stil, der so einem alten VHS-Tape-Player gleichkommt, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass es deine Videos irgendwie durch so einen Filter jagt und sie hässlich und alt macht, sondern nur so die, du machst die App auf, dann gibst du ihr natürlich Zugriff auf deine Fotolibrary und dann zeigt sie dir ganz viele VHS-Kassetten an, die in so einem Regal stehen und auf die sind auch so sich bekritzelt und so, aber irgendwo steht dann immer so die Jahreszahl oder der Name von gewissen Alben, die du in deiner Fotolibrary hast, wenn du sowas angelegt hast, aber ansonsten einfach erstmal Jahreszahlen, steht da halt irgendwie, was weiß ich, 2007, 2008, 2009 und dann geht es so weiter bis 2025 und jetzt kannst du entweder irgendeins dieser Kassetten anklicken, dann gibt es so eine lustige Animation, wie die Kassette dann so aus der Hülle genommen wird und in den Videorekorder gesteckt wird und dann fangen Videos aus diesem Jahr, also völlig random, an zu spielen und dann ist es im Wesentlichen so ein Interface wie bei Instagram oder bei TikTok, so du kannst so hochwischen zum nächsten Video, zum nächsten Video, zum nächsten Video, wenn dich das nicht interessiert. Und im Hauptmenü gibt's aber, wenn du nicht selber auswählen willst, welches Jahr oder welches Album du anklicken willst, dann gibt's so einen Take Me Somewhere Knopf, der dich einfach so random reinschmeißt. Und die Idee dahinter ist eigentlich nur, man macht so viele Videoclips, speziell jetzt auch von den Kindern und oder generell im Leben, die man im Zweifel nie wieder anschaut. Und so wie wir ja schon Timehop benutzen, um immer so this day 20 years ago, ja, so oder so Sachen irgendwie um so Wiederentdeckbarkeit von altem Zeug zu machen. Und das macht diese App halt auch über so einfach so einen random Effekt. Und dadurch, dass sie dieses Weiterwischen, Weiterwischen, Weiterwischen so und diesen Take Me Somewhere Knopf so integriert hat, discoverst du halt relativ schön irgendwelches uralte Zeug. Und ich habe da jetzt schon ein paar Mal einfach drauf gedrückt und habe dann so ein bisschen weiter geswiped und es sind sofort immer so, wie sagt man im Englischen, Trip down Memory Lane, so, dass ich so, ach Gottes Willen, das habe ich gefilmt und das habe ich ja völlig verdrängt. Also ganz viele so Videos von, ich hatte jetzt irgendwelche Hochzeiten, auf denen wir mal waren und Curling-Turniere, wo wild betrunkene Menschen irgendwelchen Unfug machen und einfach, wo wir in irgendeinem Park, auf einem Festival, irgendwelche, diese berühmten Clips, die man immer auf Konzerten dreht, wo irgendwie auf der Bühne irgendeiner singt und man filmt es mit, wo man es nie wieder anguckt, aber mit so einer App
plötzlich. Lässt euch innerlich zu hart über Leute, die das machen. Das mache ich nie.
Ja, dann.
Ich hasse das so sehr, wenn die Leute vor mir stehen und ich sehe nur Kameras. So, Alter, bleib im Moment, guck an, was du siehst und versuch's in deinem Kopf zu speichern.
Auch später in der Kassette-App dann das Video nicht von Seed. Ich habe jetzt gesehen, Seed auf dem in Karlsruhe auf diesem, wie heißt es, das Fest, glaube ich, oder so hieß dieses Festival.
Wahrscheinlich heißt das Fest.
Das Fest, doch Fest.
Doch Fest. Fest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie denken uns Dialekte aus?
Ja, genau, Freestyle-Dialekte beim Sneakpot. Genau, und das war gut. Gott, ich hab Es hat Spaß gemacht, diese App zu benutzen. Und wenn es auch nur mal so für die üblichen 5 Minuten auf dem Klo, machst die App auf und benutzt dieses TikTok-artige Interface oder dieses Insta-Reel-Interface, so swipe, swipe, swipe. Oh, das ist lustig. Das hatte ich ja völlig vergessen. Swipe, 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 irgendwelchen Blödsinn. Und durch diesen Random-Effekt, wo du den Einstieg quasi findest, wo du anfängst mit Swipen, blendet die dann auch jedes Mal, wenn das Video Ortsinformationen und Datuminformationen hat, dann wird es eingeblendet. Und zwar mit so einer echt niedlich gemachten, die Art wie VHS-Kassetten, Videorekorder früher so Datums ein, oder so diese Camcorder haben doch so Datum eingeblendet mit so einer Pixelschrift früher. Und dann immer unten rechts in der Ecke irgendwie 24.12.2004 stand, so wenn man an Weihnachten dann irgendwie den Opa gefilmt hat oder so. Ja. Und dann immer mit dieser komischen Pixelschrift, so ähnlich wird dann halt auch so ein Overlay mit Datum und Ort. Und es blendet sich nach einer Sekunde aus. Aber es ist halt so ein Pixelfont, der so oldschoolig VHS-ig aussieht. Das ist sehr liebevoll gemacht. Und ja, man kann sich durch seine Videoerinnerung swipen. Sehr lustig. Kann ich sehr empfehlen.
Ich habe es schon mal runtergeladen und kostet Geld. Also jetzt erstmal
initial. Das hat irgendein Pro-Feature-Set, was man frei kaufen kann. Ist aber auch keine Subscription, sondern so ein One-Time-Payment. Das habe ich aber noch nicht exploriert, was da genau dann dazukommt. Ich habe das im Moment in der kostenlosen Variante und bisher tut es soweit das, was ich jetzt beschrieben habe, kann es auch ohne Geld.
Okay. Sehr schön, ja.
Also ist natürlich nur für Leute, die irgendwie in der Vergangenheit regelmäßig Video gefilmt haben, wenn man das nicht gemacht hat.
Dann vor mir im Konzert standen.
Genau, also für die Leute, die vor dir im Konzert standen, ist das jetzt voll der Tipp. Und für dich, der du das nicht machst, da hast du, glaube ich, auch hier auch schon mal zu Protokoll gegeben, dass du irgendwie selten Video filmst, so im Privaten. Mhm. Insofern weiß ich jetzt nicht, wie sich das für dich auszahlt, wie viel Content du da sozusagen zum Entdecken hast. Bei mir ist das sehr viel.
Weil ich Videos oder so habe ich.
Ja, bei mir sind es eher so das Fünffache. Und da kann man dann schon einige Erinnerungen, die man verdrängt hat, wieder entdecken. Mhm.
Ja, nee, also ich finde es immer zu invasiv, da filmend durch die Gegend zu laufen. Deswegen mag ich das nicht.
Ich habe jetzt allein beim Papa-Kind-Zelten wieder fantastische Slow-Motion-Videos vom Herrn Perner gemacht, wie er Rückenklatscher in deinen Pool macht.
Das stimmt. Die Videos sind sehr gut geworden.
Und in ein paar Jahren werde ich das dann bei Kassett-Swipen irgendwie entdecken und werde mich denken, haha, das hatte ich ja ganz vergessen. Und dann fällt er da in den Pool in Zeitlupe.
Na, aber ich glaube, die hast du auch weitergeschickt.
Die habe ich dir weitergeschickt. Ja, genau. Die kannst du dann auch entdecken in ein paar Jahren.
Sehr gut. Genau. Oder vielleicht sogar heute schon, wenn ich heute Abend nochmal.
Wenn du nochmal auf 2025 drückst, vielleicht, genau.
Genau. So, jetzt ist es aber Zeit. Du hast vor der Sendung schon angekündigt, dass du irgendwie einen Dad-Joke kaputt gemacht hast.
Die Autokorrektur hat den kaputt gemacht. Also pass auf, ich erzähle den jetzt erstmal, wie der gehört, ja.
Ach so, ich dachte, du erzählst mir. Ja, okay. Ja, wie er gehört.
Also, wie nennt man einen Hund, der zaubern kann? Das ist der Labracadabra. Und dann hat die Autokorrektur da halt einfach Abracadabra hingeschrieben. Und dann denke ich mir so geht der Gag nicht. Was soll das denn? Guck hier in meinen Google-Doc und denk mir, hä, was ist das für eine Pointe? So funktioniert das nicht. Zum Glück habe ich noch erinnert, dass ich den gestern Abend da eingetragen habe.
Labracadabra.
Und ja, von Labrador so. Ja. Und dann hat es einfach aber Abracadabra daraus gemacht, diese blöde Autokorrektur auf dem Handy, weil ich den dann immer mit dem Handy da reinschreibe, wenn ich den irgendwo höre. Ja, die KI, also nicht die KI, sondern die Tastatur, diese Autokorrektur hat den direkt kaputt gemacht. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Hatten wir den schon mal? Ich Stock. Weiß nicht. Richtig. Ja. Da hatten wir den wohl schon mal. Das ist ein Stock. So sieht's aus. Wohin geht ein Reh ohne Haare?
Das Reha. Das
ja nicht.
Reha.
Richtig, in die Reha. Ja. Was sagt Batman, wenn er bei Wer wird Millionär? Er sagt, nein, ich möchte nicht den Joker anrufen. Oh. Wie heißt die Frau von Herkules? Frau Kulis, das war einfach. Heute fand ich die lustiger als du, habe ich das Gefühl. Aber das ist auch okay so. Ja, ich hatte wieder ein paar neue gefunden, die jetzt hier in der Liste wieder ein bisschen, ist jetzt wieder ein bisschen voller. Ich habe noch ein paar englische. Okay, einen englischen noch. Pass auf, den muss ich jetzt spontan übersetzen. Was ist grün, fusselig, hat vier Beine und wenn es aus einem Baum fällt, bringt sich um. Oder wenn es vom Baum fällt, tötet es dich. Ein Billardtisch. So, Schluss damit.
Ja.
Nächste Woche steigt das Niveau, denn wir haben Gäste.
Eine Gästin.
Eine Gästin, genau. Und die, haben wir schon verraten, wer es ist? Nee.
Ich glaube nicht.
Noch offen? Dann lassen wir es noch offen, oder?
Ich weiß nicht.
Überraschung, so. Also die muss jetzt natürlich noch einen Film vorschlagen und das hast du hoffentlich geklärt, dachte ich mir, dass du das gemacht hast. Ich hoffe, das ist auch so.
Ja.
Dann machen wir doch diesen Programmpunkt erstmal. Was bringt denn unsere geheime Überraschungs-Superstar-Gästin nächste Woche in diese Sendung mit?
Wir gehen zu Disney Plus.
Aha, da war ich gestern erst und habe Star Wars geguckt, aber das wird es wohl nicht sein.
Nein, und wir schauen A Real Pain. Von Jesse Eisenberg, mit Jesse Eisenberg und Kieran Culkin.
A Real Bug's Life, A Real Pain. Ah, okay. Mismatched cousins reunite for a tour through Poland and tensions resurface around family history. Klingt wie ein Drama, steht aber Buddy Comedy.
Ja, und ist anderthalb Stunden lang. Boah. Da hat sie schon gesagt, ich habe einen Film, da wirst du, insbesondere wegen der Länge, wirst du ihn sehr mögen.
Ja, okay.
Ah ja.
Das zeugt davon, dass aufmerksam zugehört wird.
Dass ich einen Ruf habe.
ja, aber ich finde es ja immer lustig, wenn wir so von Hörern, Hörerinnen irgendwie Feedback bekommen und dann werden so Sachen zwischen uns dreien vermischt. Also wenn jetzt zum Beispiel mir zugeschrieben werden würde, dass die Filme immer 1,30 lang sein müssen. Also das gibt's ja manchmal. Und
ach so,
in dem Fall ist es jetzt nicht so.
Nee,
deshalb meinte ich aufmerksam zugehört, weil das hatten wir schon manchmal so. Dann kommt Hörerfeedback. Und dann steht irgendwie so, ah, das kann nicht sein, dass der und der das und das. Und dann denkst du so, nee, das hat Christoph gesagt, das war ich nicht. Oder andersrum. Oder das finde ich immer lustig. Aber in dem Fall, gut aufgepasst.
Sehr gut. Sehr gut.
Okay, ja. Jesse Eisenberg, der Culkin-Bruder. Und die restlichen Namen sagen wir
auf 7,1 auf der IMDb, also.
Ach, siehst du mal.
Und Rated R, das kann er hier.
Echt? Nee, FSK 12 in Deutsch.
Ach so. Dann ist es wahrscheinlich was mit Brüsten.
Dann sind es nur Brüste. diese Amis sind so einfach zu durchschauen. Gut, ja, nächste Woche werden wir dann darüber reden, ob das wirklich nur Brüste waren und wie das mit dieser Polenreise. Komisch, oder? Eine Geschichte, wo das durch Polen geht, aber es sind amerikanische Darsteller. Das ist auch nicht so das Erste, was man erwarten würde. Interessant. Gut, dann
hast du noch abschließende?
Ich hätte jetzt nur noch so ein paar Floskeln, dass ihr natürlich auf sneakpot.de geht, wo ihr kommentiert.
Macht das, was der Bob immer sagt, sage ich an der Stelle immer.
Ja, was eure MCP-Server so machen, könnt ihr dem Stefan in die Kommentare schreiben.
Das würde mich echt noch interessieren, wenn da jemand noch Ideen hat, so was man damit noch machen könnte. Finde ich sehr spannend.
Ja. Und dann schaltet ihr nächste Woche wieder ein, wenn wir sozusagen enthüllen, wer hier zu Gast sein wird. Und ansonsten, tja, ich lese jetzt mein Buch über Anti-Schwerkraft weiter. Das ist ein echter Page-Turner, das kann man kaum weglegen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.